So, herzlich willkommen zur neuen Episode im Podcast Agiles Produktmanagement. Episode 12 hat lange auf sich warten lassen, nach Episode 11 und der letzten Episode aus der Reihe Agile Essentials oder wie wir sie genannt haben. Es sind ein paar Wochen, Monate sogar ins Land gegangen und jetzt geht's endlich weiter. Und ich freue mich ganz doll, dass ich einen Gast hier habe, der zum heutigen Abend passt wie die Faust aufs Auge, nicht nur thematisch, sondern auch vom Ort her. Nämlich mit mir hier im Podcast ist Bernd Schiffer. Hallo Bernd.
Hallo Tobi, hi.
Genau, und es passt wie die Faust aufs Auge, denn zurzeit, heute hier am, was ist denn heute, 25. März 2015, spielt Deutschland ein Testspiel gegen Australien im Herrenfußball. Und Bernd sitzt in Australien und ich hier in Deutschland. Und wir gucken beide nicht Fußball. Steht übrigens 1-0 für Deutschland, aber das soll uns hier nicht weiter belasten.
Mich belastet es.
Ehrlich, ist das okay. So? Verfolgst
du
das?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich hab's auch gar nicht. Ich wusste es gar nicht. Du hast es mir gerade eben erst erzählt und ich hatte nur gehört, dass es so ist, dass irgendwann das Spiel wo kommt, aber ich wusste gar nicht, dass es jetzt genau ist zu dieser Zeit. Also das ist schon ziemlich cool.
Der Herr Reus hat ein Tor geschossen. Es ist mir auch erst heute Morgen aufgefallen, dass sich das zeitlich überschneidet. Soll aber eigentlich ja gar nicht unser Thema sein, denn unser Thema heute ist Scaling Agile. Bernd und ich haben uns vor längerer Zeit schon mal, wann haben wir eigentlich angefangen darüber zu sprechen? Ich glaube im Oktober oder so, ne?
Ja,
letzten Jahres,
ja.
2014, hatten wir so die Idee, man könnte ja mal wieder eine etwas ausführlichere Episode zum Thema agiles Produktmanagement machen, die auch wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Leute, die hier schon länger zuhören, zum Beispiel ab Episode 1, die kennen Bernd auch schon, du warst nämlich schon mal da, gemeinsam mit deiner Ehefrau Vicky. Aber vielleicht für die Leute, die diese Episode noch nicht gehört haben, magst du uns ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin Agile Coach, Trainer und Berater in Melbourne, Australien. Bin da Ende 2012 hin ausgewandert sozusagen und habe keine Pläne, wieder zurückzukommen. aber keine Pläne, hier zu bleiben. Also wir lassen uns gerade so treiben und schauen, was passiert. Habe ziemlich lange bei IT Agile, in Deutschland ist das ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, gearbeitet und war, bevor ich agiler Coach geworden bin, war ich Entwickler und habe da alles Mögliche im Sinne von Extreme Programming gemacht, also testgetriebene Entwicklung, Refactoring, Pair Programming etc. Und ja, und seit 2001 hat mich so das agile Fieber gepackt und das habe ich halt so weit ausgebaut, dass ich davon lebe und das ein Großteil meines Lebens auch ist. Und ja, das wäre ich.
Und genau, du hast also einen technischen Hintergrund, genau wie ich. Wir waren beide Entwickler. Und du hast dich dann auf die Beratung gestürzt.
Genau, richtig. Ja, das war irgendwann war das halt ein Spagat. Auf der einen Seite halt fit sein in Entwicklungstechniken, also in technischen Entwicklungstechnischen Techniken. Und auf der anderen Seite halt das Teamdynamische, das Management etc., das alles auf die Reihe zu bekommen. Das war einfach ein Spagat, den ich so nicht mehr machen wollte. Und dann bin ich halt mehr in die Coaching-Ecke gegangen als in die Entwickler-Ecke. So, aber es hilft noch unglaublich viel, diesen Nerd-Faktor zu haben. Wenn man mit agilen Teams arbeitet, was ich immer noch sehr, sehr gerne mache, und ja, das hat schon, also von der Kompatibilität her ist das schon ein wahnsinniger Vorteil, ne?
Ja, auf jeden Fall, man spricht eine ähnliche Sprache.
Genau.
Und kann mehr mit den Sorgen und Nöten der Leute anfangen. Gut, dann haben wir erklärt, wer du bist, wer ich bin, sollten die Hörer dieses Podcasts wissen. Ich bin Tobi Bayer, wohne in der Nähe von Hamburg und arbeite in Hamburg, habe 4 Jahre als Produktmanager im agilen Umfeld gearbeitet und bin jetzt auch Agile Coach geworden übrigens. und habe so ein bisschen, ja, nicht die Seite gewechselt, aber die Perspektive auf das Ganze. Und auch das treibt mich jetzt natürlich dann noch mehr über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was machen andere denn so. Und das Thema, über das wir heute reden wollen, ist Scaling Agile. Das ist ein, ja, als ich gestern oder vorgestern im Chat der Shownoter gefragt habe, ob jemand bereit wäre, Shownotes zu schreiben, kam gleich so, oh, klingt aber nach Buzzword-Bingo. Und tatsächlich, ja. Ich habe überlegt, ob ich für diese Sendung mir ein kleines Glöckchen nehme und jedes Mal, wenn es zu arg Buzzword-Bingo-artig wird, ein bisschen klingelt. Es ist schon eine recht belastete Situation, aber es steckt da ein ziemlich wertvoller Kern dahinter und wir wollen mal gucken, ob wir diesen Kern in dieser Sendung ein bisschen rausschälen können. Mhm. Ich dachte mir, wir fangen an mit einem ganz kurzen Rückblick auf die erste Episode eigentlich, ne? Und da haben wir darüber gesprochen, was ist denn eigentlich Agile in der Entwicklung, was heißt denn das, wo kommt das her, vielleicht ganz kurz und welchen Einfluss hat das auf die Vorgänge in einer Firma, wenn agil Software entwickelt wird. Magst du da einen kurzen Stein in die Luft werfen, gucken, ob ich ihn fangen kann oder ob die Hörer da was mit anfangen können?
Das war eine lange Frage, mach die mal kürzer.
Was heißt Agile?
Was heißt Agile? Also agile Softwareentwicklung ist definiert oder wurde definiert in 2001. Vorher hieß das leichtgewichtige Entwicklung und letztendlich stecken vier Werte oder Wertpaare dahinter. Das eine wäre halt, dass man sich auf die Individuen und die Interaktion zwischen Individuen konzentriert und nicht auf die Prozesse und die Werkzeuge, die in einem Unternehmen so gerne benutzt werden. Also das grenzt sich schon deutlich ab von anderen Vorgehensmodellen, wie, keine Ahnung, Wasserfall, Rational Unified Process und so weiter, wo halt der Prozess aufgesetzt wird und alle sollen diesem Prozess folgen. Im Agieren ist es eher so, dass der Prozess herausgearbeitet wird durch die Individuen, die an dem Prozess beteiligt sind. Das wäre so eine Sache. Agil ist sehr kundenorientiert, im Gegensatz zu, dass ich mich um die oder über den Vertrag streite und quasi meine Anwälte die eigentliche Arbeit übernehmen lasse. Der Kunde wird eingeladen dazu, an der Entwicklung aktiv teilzunehmen. Also nicht aktiv im Sinne von, dass er selber entwickelt, aber aktiv im Sinne von, dass er nah dran ist, sodass er ständig Feedback geben kann, sodass die Missverständnisse nicht so doll entstehen, etc. So, Agile selber wird eingesetzt, wo sehr viel Ungewissheit entsteht oder Unsicherheit entsteht, im Sinne von, ich weiß nicht genau, was der Kunde überhaupt haben will. Ich weiß vielleicht gar nicht, wer mein Kunde überhaupt ist. Und das bedeutet, dass ich in sehr komplexen Szenarien sehr schnell auf Veränderungen reagieren kann. Das ist die Idee. Also ich habe nicht diesen großen Plan, zumindest in 2001 war das noch der Fünfjahresplan damals. Habe ich aber auch letztes Jahr noch wieder gesehen, eine Firma, die einen Fünfjahresplan hat. Es gibt tatsächlich diese Firmen, die halt auf Jahre hinweg Dinge planen oder Budgets festlegen etc. Und das agil ist halt deutlich anders in dem Sinne, als dass ich halt flexibel oder sehr viel flexibler auf etwas reagieren kann und nicht eben auf Jahre hinweg auf einen Plan mich eingeschossen oder einschießen musste und dann feststellen muss, dass es in, keine Ahnung, in 7 Jahren dann doch nicht geklappt hat oder so.
Ja, das ist doch eine sehr schöne Erklärung. Vor allem gefällt mir daran, dass wir kein Wort über Scrum oder Kanban oder sonst irgendwas verloren haben. Also noch hat das Buzzword-Bingo nicht zugeschlagen. Mal gucken, ob wir das weiterhin durchhalten. Ja, jetzt habe ich es ja aber gesagt.
Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt musst du es auch erklären.
Jetzt muss ich selber klingeln. Was ist Scrum und was ist Kanban? Wir
können ja ein eigenes Deutschland-Australien-Spiel machen. Also ich schreibe die Buzzwords auf, die ich von dir höre und du die von mir und danach vielleicht kann Australiens Ehre dann im Fußball wieder rausholen hier. Ich weiß nicht.
Ja, dies ist ja die erste
Episode. Es steht 1-1.
Entschuldigung. Oha, ehrlich?
Ja.
Das ist ja cool. Okay, ja, weil ich Scrum gesagt habe, okay. Wahrscheinlich. Sehr schön. Burns flankt, Treusi lässt es krachen, sagt der Kicker. Okay. Also Scrum ist ja ein Vorgehensmodell, zumindest ein Rahmenwerk dazu, dass es Teams ermöglicht, einen agilen Prozess zu entwickeln und setzt dafür ein paar Rahmenbedingungen, zum Beispiel, dass es eine feste Iterationslänge gibt. Und am Ende einer jeden Iteration soll ein potentially shippable Increment stehen. Also ein potenziell auslieferbares Produktinkrement, ein Teil, das dem Kunden in die Hand gegeben werden kann, um ihm quasi einen Wert zu schaffen. Gleichzeitig aber auch, um zu lernen, ob das denn der richtige Wert ist, der dort erzeugt wird, beziehungsweise das richtige Produkt gebaut wird. Also kontinuierliches Lernen ist Teil dessen. Es gibt ein paar Rollen, die definiert werden. Entwicklungsteam ist die offensichtliche Rolle. Wenn man Software baut, braucht man ein Entwicklungsteam. Da sagt Scrum allerdings auch schon, es soll cross-funktional sein. Also soll nicht ein Programmiererteam und ein Testerteam und ein Datenbankteam geben, die sich dann jeweils gegenseitig die Bälle zuschieben, sondern alle Funktionen, die gebraucht werden, um die Software zu entwickeln, sollen möglichst dicht beieinander und in einem Team sitzen. Dann ist beschrieben die Rolle des Scrum Masters. Klingt wie ein Chef oder wie ein Erleuchteter. Aber eigentlich ist es der, der dem Team hilft, sich im Prozess ständig zu verbessern, also auch am Prozess zu arbeiten und das Team darin unterstützt, Hindernisse, die das Team stören, schneller zu werden, aus dem Weg zu räumen. Ja, und dazu bekommt der Scrum Master halt ein paar Werkzeuge. Erstmal noch eine Beschreibung, wie so ein typischer Iterationsablauf stattfindet, dass es quasi eine Sprintplanung gibt, in der die dritte Rolle, nämlich der Product Owner, die derzeit wichtigsten Themen aus seinem aus seiner Liste an Dingen, die getan werden sollen, um ein Produkt zu bauen, nennen wir es mal Backlog, dem Team vorstellen kann und sagen kann, hier, das wäre dann bitte das Nächste, was ich mir wünschen würde. Und das Team wählt sich aus diesem Backlog die Sachen eben raus. Dann wird der Sprint durchgeführt, quasi die Entwicklungsarbeit, selbst organisiert, durch das Team organisiert. Und am Ende der Iteration steht erstens ein Sprint-Review-Meeting, eine Vorstellung des Teams, was es denn im Sprint geschafft hat, für den Product Owner, aber auch möglicherweise für den Kunden oder andere Stakeholder, sowie dann eine Retrospektive am Ende einer jeden Iteration oder zumindest auch regelmäßig, in der der Scrum Master aus dem Team quasi herauskitzelt, was denn so die heißesten Themen sind, an denen man arbeiten möchte, um den Prozess zu verbessern. Und dann werden dort Maßnahmen beschlossen, um Teamregeln neu aufzustellen, neu zu definieren oder ja einmal Maßnahmen zu beschließen, die man vornehmen möchte, um sich zu verbessern.
Ja, klingt nach einer guten Zusammenfassung.
Das ist dann Scrum. Da gibt es noch verschiedene andere Sachen. Kanban zum Beispiel, müssen wir jetzt aber gar nicht so im Detail drauf eingehen. Da gibt es halt so verschiedene Vorgehensmodelle, die einem helfen sollen, agil zu arbeiten.
Genau.
Ja. So viel zu agil, oder?
Ja, also das ist so die Grund. Also wenn wir über Skalierung sprechen wollen, dann wäre das so die Basis davon.
Richtig, und warum wollen wir über Skalierung sprechen? Weil das, was ich eben besprochen habe, genau für ein Team funktioniert. Ne? Das heißt, wenn man entweder eine kleine Firma ist, die nur aus einem Team besteht, oder halt innerhalb einer Firma ein Team hat, das an einer Sache arbeitet, dann mag das so ganz gut funktionieren. Es gibt einen Product Owner, der allein verantwortlich ist für den Business-Erfolg des Produkts. Es gibt ein Entwicklungsteam, das irgendwie cross-funktional aufgestellt ist und irgendwie die gesamte Entwicklungsarbeit leisten kann. Und es gibt einen Scrum Master, der alle dabei unterstützt, ihre Arbeit ständig zu verbessern.
Das wäre die Beschreibung von einem Scrum-Team.
Ja. Genau, ein Scrum-Team. Ja, und jetzt stellt sich ja die Frage, auf wie viele Firmen trifft das zu? Ich für mich kann sagen, in den 4 Firmen, in denen ich gearbeitet habe, seit dem Verlassen der Universität, gab es diese Situation nicht. Sondern es gab halt immer noch weitere Entwicklungsteams, die eben teilweise am gleichen Produkt gearbeitet haben oder an anderen Stellen des Produkts. Oder ja, ein komplexes Setup aus Stakeholdern innerhalb der Firma, außerhalb der Firma und ja, dieses einfache Modell von einem Entwicklungsteam, einem Scrum-Team, das ist mir so in freier Wildbahn noch nie begegnet. Allerdings habe ich auch nie in Startups gearbeitet oder selber eine Firma gegründet.
Ja, wobei du musst ja gar nicht unbedingt Startups gehen, also etwas, was ganz frisch oder ganz neu ist, sondern es gibt halt auch größere Firmen, die haben halt wirklich nur ein Scrum-Team, weil die halt keine so große IT haben. Ne?
Ach so, ja klar.
Das sind auch gestandene Firmen, die sind schon Jahrzehnte alt teilweise, haben aber eben, wie gesagt, weil sie halt nicht so groß sind oder auch weil die IT einfach nicht so groß ist, haben die halt nur ein Team und fahren damit ganz gut. Ne? Also, heißt ja nicht klar. Nur,
natürlich,
ja. Weil Skalieren jetzt in aller Munde ist, heißt ja nicht, ich muss jetzt unbedingt skalieren. Ne? Das ist ja.
Gut, so, das heißt, wir wollen skalieren, das heißt, es gibt mindestens zwei Scrum-Teams und daraus ergeben sich halt eine Reihe von Herausforderungen. Und da bist du jetzt mal gefragt als Experte, weil du hast sicherlich das schon mehr gesehen als ich.
Ja.
Erklär doch mal, was für Herausforderungen hat man denn, wenn agil skalieren soll?
Naja, du hast halt, also es gibt mehrere Szenarien. Das eine Szenario wäre halt, du hast ein Produkt, was du entwickeln möchtest und zwei, du hast aber mehr Leute, als eigentlich gut wären, innerhalb von einem Team zu haben.
Aha, guter Punkt. Wie viele Leute willst du denn in einem Team haben, maximal?
Es ist extrem schwammig. Es gibt keine genauen Angaben. Also wenn du zum Beispiel auf Scrum schaust oder so, Scrum sagt in dem eigentlichen Entwicklerteam, wobei Entwickler nicht bedeutet Softwareentwickler, sondern Produktentwickler. Ich glaube, das Maximum, was Scrum da empfiehlt, ist 9.
Mhm.
Das heißt, du hast noch einen Scrum Master, du hast noch einen Product Owner, und das heißt, das Scrum-Team selber wäre dann mit 11 voll.
Mhm.
Ich habe aber schon Teams gesehen, die sind 15 Leute stark und haben das super hingekriegt. Es kommt halt sehr auf die Teamdynamik, auf die einzelnen Teams an. Nach unten hin gibt es auch keine Grenzen. Also selbst wenn du ein Team mit 9 Entwicklern hast, dann könntest du eigentlich auch drei Teams daraus machen mit jeweils 3 Entwicklern in einem Team. Und also 3 ist auch noch eine sehr gute Hausnummer. Sehr viele Projekte starten tatsächlich nur mit einem Entwickler. Mhm. Also du hast einen Product Owner, einen, den du ab und zu mal hinzuziehst als Hilfe für den Prozess. Den Team Facilitator oder halt den Scrum Master in einem Scrum-Umfeld. Und du hast halt den Product Owner, der da das Ganze von der Business-Seite nach vorne treibt. Dann hast du ein Team von 3 Leuten. Und gerade beim Anfang, wenn du gerade anfängst, Produkte zu entwickeln, kann das ein sehr guter Verbund sein, ein sehr gutes Team.
Ja.
So, also das heißt, die Teamgrenze, wie groß es sein sollte, ist tatsächlich recht schwammig. Und ich habe einige Quellen aus meinem agilen Umfeld, die sagen, bis zu 18 Leute stark kann ein Team sein.
Wow.
Wobei ich das aber sehr skeptisch sehe. Also ich würde kein Team mit 18 Leuten empfehlen. Das Ding ist einfach, dass die Kommunikationswege in einem Team, wenn einfach zu viele Leute da drin sind, werden die Kommunikationswege einfach zu viel. Steigt exponentiell an. Und du hast locker mehrere hundert Kommunikationswege zwischen den einzelnen Entwicklern, wenn du ein Team hast mit mehr als mit 10 Leuten.
Ich habe sogar schon mal beobachtet, dass ein Team, das durch irgendwelche Umstände auf 10 Entwickler angewachsen war, dann eben mit Scrum Master und PO zu 12 saß, im allseitigen Einvernehmen und auch aus eigenem Interesse sich gespalten hat in 2 Teams.
Ja.
Das war ganz interessant, wie man das dann macht, denn also man hat so gemerkt, okay, die Stand-Ups, es ist also man trifft sich halt einmal am Tag alle zusammen um das Taskboard, um halt zu gucken, wie planen wir den Tag, wie planen wir das weitere Vorgehen, wo stehen wir gerade so in unserer Sprintplanung, und wenn dieses Stand-Up-Meeting länger wird als eine Viertelstunde, weil wir einfach so viele Leute sind, dass bis alle gesagt haben, was sie erreicht haben und was wohl eine gute Planung wäre für den kommenden Tag und was sie für Hindernisse haben, dann das kann erstens sehr lang werden, zweitens mit so vielen Leuten hast du möglicherweise dann auch sehr viele Sachen in den Sprint genommen, weil du halt mit vielen Leuten viele Storys schaffst und dann hast du viele verschiedene Sachen, dann lässt sich das nicht mehr auf ein Sprintziel runterbrechen, wo man dann gemeinsam darauf hinarbeiten kann, sondern man hat ganz viele Sachen, was dann wiederum bewirkt, dass die Leute an unterschiedlichen Sachen arbeiten und möglicherweise die Konzentration verlieren, wenn Leute von ihren Dingen und Problemen erzählen, die nichts mit ihm selbst zu tun haben, weil er gerade an einer ganz anderen Werkstelle arbeitet sozusagen.
Ja. Und du siehst auch teilweise als agiler Coach, oder das heißt teilweise, sehr häufig sehe ich das als agiler Coach, gerade von außen, dass sich so Subgruppen bilden. ja. so Untergruppen bilden, die halt letztendlich Teams innerhalb des eigentlichen Scrum-Team-Verbund sind. Und das ist dann quasi so eine Sollbruchstelle. Ne? Also wenn das Team sich trennen möchte, dann wäre das halt schon, dann sieht man das relativ gut von außen schon, wo denn diese Sollbruchstelle wäre.
Ja, genau. Es kann hilfreich sein, aber muss auch nicht unbedingt. Denn was passiert, wenn man ein Team spaltet? Dann hat man hinterher zwei. Und schon sind wir wieder beim Thema Scaling Agile.
Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Nein, also wie gesagt, ein Motivator, mehrere Teams zu haben, ist halt tatsächlich die Teamdynamik. Mhm. Das kleinere Teams sind halt häufig effektiver. Du kriegst, ich will sagen overall, das ist das falsche Wort. Du kriegst halt insgesamt, das ist es, du kriegst insgesamt mehr gebacken durch mehrere Teams. Ja, Englisch, Deutsch, schlimm. Du kriegst insgesamt mehr gebacken und die Kommunikation ist halt deutlich effizienter, wenn es halt auf die einzelnen Teile ankommt, auf die einzelnen Teams. So, und dann ist aber die Frage mit dem Product Backlog. Hast du ein großes Product Backlog, aus dem du alles speist, weil es sich halt um ein Produkt oder eine Produktlandschaft, die halt zusammengehörig ist, handelt, dann hast du eben oft dieses eine Product Backlog oder aber du hast unterschiedliche Produkte, die auch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie in der gleichen Organisation irgendwo angesiedelt sind. Aber es gibt keinerlei Überschneidungen zwischen den Teams, was die Business-Seite angeht. Oder wirklich nur sehr wenig. Und dann wählst du typischerweise zwei Product Backlog, also jeweils eins pro Team. Mhm. So. Und das ist so eine Herausforderung, wenn es dann sogenanntes Skalieren angeht. Die andere Herausforderung ist, du möchtest gerne auch, dass die Teams miteinander interagieren. Also keine Ahnung, angenommen, du hast zwei getrennte Product Backlogs, heißt es ja eigentlich, von der Business-Seite muss man nicht unbedingt miteinander arbeiten, weil es gibt halt vom Business her keine Überschneidung. Aber dann gibt es trotzdem noch meistens eine technische Überschneidung. Mhm. Entweder, dass die Teams auf der gleichen Plattform arbeiten, gleiche Code-Teile sogar benutzen, sowas in der Richtung. Mhm. Oder aber zumindest, dass von einer persönlichen Entwicklungssicht eines jeden Entwicklers, man lernen kann voneinander. Also was macht das eine Team gerade gut? Wie macht das denn eigentlich die kontinuierliche Integration oder das kontinuierliche Deployment oder so? Wie macht es das und wie kann man davon lernen? Ne? Solche Sachen. So, und das sind halt so die Herausforderungen, die halt angegangen werden oder die halt entstehen, wenn du mehr als ein Team hast.
Ja, genau. So, das ist zumindest eins der Probleme. Dann muss man natürlich auch berücksichtigen, in Firmen, die zufällig halt genau zwei Teams haben, die aber am gleichen Produkt arbeiten, gibt es eventuell trotzdem nur einen Product Owner, der für beide Teams verantwortlich ist. Denn wenn die beide aus dem gleichen Product Backlog ihre Sachen nehmen, dann gibt es ist ja vielleicht auch einer für dieses Product Backlog verantwortlich. Mhm. Und der dann eben auch Product Owner für beide Teams ist. Mhm. Nun ist Product Owner aus meiner eigenen Erfahrung ein äußerst anspruchsvoller Job, denn man muss ständig den Fokus wechseln von High Flying, ich bin quasi hier aus der Vogelperspektive und versuche mir das Big Picture irgendwie im Blick zu halten und die Vision quasi ständig zu berücksichtigen, bis hinunter auf, ich stecke gerade ganz tief unten im Stollen des Bergwerks und untersuche mit einer Lupe einen Fehler, den ich irgendwo gefunden habe und versuche den gemeinsam mit dem Team zu verstehen. Das ist also sehr starke Fokuswechsel und man hat sehr viele verschiedene Gesprächspartner als Product Owner, nämlich das Entwicklungsteam auf der einen Seite, die genau verstehen wollen, was denn da gebaut werden soll, um die Anforderungen richtig zu verstehen. Auf der anderen Seite irgendwelche Stakeholder, die das Produkt unterstützen oder eben auch Kunden, die man verstehen muss, um rauszufinden, was sind denn eigentlich deren Bedürfnisse oder rede ich überhaupt mit den richtigen Kunden. Und das ist halt ein sehr anspruchsvoller Job und wenn man dann auch noch mit zwei Entwicklungsteams arbeitet, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, das ist schon echt ein harter Ritt. Also das ja.
Kann anstrengend sein. Ja, tatsächlich, was du beschreibst, dieser Split zwischen dem großen Bild, das Abstrakte, was du aus der Entfernung als Product Owner halt haben solltest, die Vision für dein Produkt, das zu halten und alles darüber zu machen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite halt ins Detail zu gehen. Ich glaube, dass du, je mehr Teams du hast, und du bist ein einziger Product Owner, dass du deine Detail, ich will sagen Versessenheit, aber dass du nicht so ins Detail gehen kannst mehr, weil du einfach die Zeit dafür nicht mehr hast.
Richtig.
Und die Idee tatsächlich mit Scrum, also so wie es ursprünglich mal gedacht war, war tatsächlich, dass der Product Owner ein kleiner Manager, sondern tatsächlich ein sehr in der Hierarchie sehr hoch angesetzter Manager ist, der halt wirklich auf einem sehr hohen Level Entscheidungen trifft. Der halt nicht, keine Ahnung, der sich jetzt nicht um die Details, die Farbe des Hintergrunds in der App oder sowas kümmert, in der Richtung, sondern der wirklich sagt, ich möchte gerne mit Kreditkarte bezahlen können. Liebes Team, finde raus, wie das geht. So, und dann hat das Team halt innerhalb des Sprints Zeit, rauszufinden, wie es das denn am besten umsetzen könnte. So, und das, diese High-Level-Entscheidung, das ist eigentlich das, worauf man wenn es um Skalierung geht, dann auch achten sollte, dass der Product Owner, wenn es denn ein Product Owner ist, der da eingesetzt wird, sich wirklich nur um diese High-Level-Entscheidung kümmert, aber dem Rest quasi dem Team überlässt. Was natürlich auch wiederum eine gewisse Reife der Teams voraussetzt. Ne?
Klar. Ja. Und auch sehr anspruchsvoll für den Product Owner ist, der dann ja loslassen muss. Ne? Denn viele Product Owner sind eben detailverliebt und wollen gerne rausfinden, warum jetzt die eine Hintergrundfarbe anders funktioniert als die andere Hintergrundfarbe, weil die kann ja vielleicht doch businessentscheidend sein.
Na, ja, und das ist ja auch spannend, ne? Aber das ist halt nicht mehr, du machst halt nicht mehr, du bist nicht mehr effektiv, du machst nicht mehr das Beste aus deiner Rolle.
Ja.
Das ist das einfach. Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass das Team dir dann Regel vorschieben sollte, weil das doch stark die Autonomie des Teams einschränkt. Ne?
Richtig. Ja. Naja, wobei, also Hintergrundfarbe ist jetzt nochmal ein spezielles Thema. Dafür gibt es dann ja vielleicht auch noch einen Interaction-Designer, der weiß, warum bestimmte Farben besser funktionieren nicht oder gegebenenfalls einen AB-Test durchführt oder was weiß ich.
Ja, genau. Aber beides, Interaction-Designer und AB-Test, würde ich im Entwicklungsteam sehen, nicht auf der Seite des Product Owners. Ne?
Ja.
Delegieren ist das Stichwort da. Also zu lernen zu delegieren ist das A und O dann als Product Owner.
Richtig. Gut. Aber das ist erst der Anfang der Skalierung, ne? Dass man irgendwie sagt, aus einem Team mache ich zwei und dann habe ich zwei und muss überlegen, ob ich ein Product Owner bin oder zwei. Wo geht's denn weiter mit der Skalierung? Was ist der nächste Schritt sozusagen?
Naja, also ich meine, Skalierung bedeutet ja, wenn man das so mal aus dem Geometrischen rausnimmt, dann bedeutet ja Skalieren, dass du hast ein Objekt, das du quasi, bildlich gesprochen, du bläst es auf, die Proportionen sind alle noch die gleichen und du hast nachher etwas Größeres als das, was ursprünglich mal da gewesen ist. Mhm. Und so wie du jetzt deine Interviewfragen aufgebaut hast, hast du das ja auch sehr schön demonstriert. Ne? Also es fängt halt an mit, was ist denn überhaupt agil? Was ist denn das, wie wir das benutzen wollen, und agil sagt halt, also die meisten agilen Methoden und agil selbst ist sehr sehr teamverliebt. Also sagen halt immer, ne, du solltest halt ein Team haben, und das hast du auch sehr schön beschrieben mit Scrum. So, und dann hast du halt ein Team und dann hast du halt gefragt, was machst du denn, wenn du dann zwei Teams hast und wie kommt man denn überhaupt zu zwei Teams hin? Wir haben das ja auch besprochen mit Teilen und weiß nicht was. Und das machst du halt weiter. Ne? Also diese Zellteilung erfolgt halt, das ist halt ein Modell, wie du halt zu einer Teamlandschaft kommst. Wenn du richtig große Unternehmen hast, also diese Big Corporates, ist Big Corporate ein Buzzword? Ich glaube.
Okay. Hat Deutschland ein Tor geschossen? Daran können wir es festhalten. Ich guck mal eben. Moment.
Ja, die TÜV? 1-2.
Oh, ach nee. Australien führt. Oh Mist, ich muss ein Buzzword benutzt haben, aus Versehen.
Das ist ja da.
Kann damit gut hätte ich jetzt
nicht gerechnet. Es geht da denn ab.
Sehr schön. Mann.
Okay, gut. Nicht ablenken lassen hier. Nein, das Ding ist, du hast halt irgendwann, kommst du halt wie auch immer, und dieses wie auch immer ist sehr spannend, wie du dann da hinkommst, tatsächlich über so einen evolutionären Prozess, also entweder Zellteilung oder du nimmst halt ein Team nach dem anderen hinzu. Ne? So, oder aber du hast halt diesen großen Blueprint und stülpst den quasi über deine Organisation. Also das sind so die beiden, das Evolutionäre und das, ich will sagen Kreationistische, aber du weißt, was ich meine, ne?
Also dieses. Darüber wollte ich aber auch noch reden. Es gibt ja diese zwei Entwicklungsgenesen von agilen Organisationen. Ja. Entweder sie wächst und wird dadurch agil, oder behält Agilität und entwickelt sich ein neues Modell. Oder aber es gibt die Organisation schon und sie ist vorher nicht agil und führt dann agiles Denken und agile Methoden ein.
Ja, aber auch selbst bei diesem Einführen gibt es ja auch noch zwei unterschiedliche. Aber können wir gleich drüber reden.
Ah, richtig, stimmt. Ja, gut.
Wollen wir gleich nach. Nein, aber der Punkt ist einfach, dass Skalieren bedeutet halt, irgendwann in einer Organisation kommst du an einem Punkt, wo du halt nicht mehr nur ein Team hast, ein agiles Team oder nicht mehr nur zwei, sondern wenn agil erfolgreich ist in der Organisation, dann spricht eigentlich nichts dagegen, das mit mehreren Teams zu machen, wenn die Teams denn das auch machen wollen, etc. So, und dann hast du irgendwann eine Teamlandschaft. Und Teamlandschaft kann halt sein, keine Ahnung, also ich habe Kunden im Moment, das sind jetzt nicht die ganz großen Firmen, aber selbst kleinere Kunden oder mittelständische Unternehmen, sagen wir mal so, können locker 10, 20 Teams haben. Und dann haben die halt eine Teamlandschaft und dann stehen die halt vor der Herausforderung, okay, wie strukturieren wir das, wie organisieren wir das, was sind da gute Modelle, um das hinzubekommen. So. Und das ist so das gesamte Ausmaß der agilen Skalierung. Und das hat halt in den letzten Jahren ziemlich abgehoben als Buzzword, dieses Scaling Agile. Und ja, jetzt habe ich deine Frage total vergessen. Du hast gefragt, wie kommt man da hin, oder?
Genau, also was ist, wenn es noch viel größer wird?
Genau. Also nach oben hin keine Grenze, würde ich sagen.
Ja, so jetzt frage ich mich selber gerade, wie machen wir weiter? Wollen wir jetzt schon gucken, wie entwickelt sich das, wenn man schon agil angefangen hat und dann größer wird? Oder wollen wir jetzt gucken auf Firmen, die agil werden wollen, weil sie vielleicht mit Wasserfall gescheitert sind oder aus welchen Gründen auch immer? Da sagtest du, es gibt auch zwei verschiedene, also mindestens zwei verschiedene Sichtweisen darauf.
Mindestens zwei, ja.
Wo wollen wir weitermachen?
Ja, lass das doch mal, das Letzte.
Gut.
Also
das ist, glaube ich, auch der häufigere Fall. Also es gibt schon eine Firma, die arbeitet irgendwie. Vielleicht gibt es gar keinen expliziten Prozess, sondern es wird irgendwie per Chaos regiert. Oder es gibt irgendwie einfache Wasserfallmodelle, wo jemand sich hinsetzt, ein Anforderungsdokument runterschreibt und das wird dann anderthalb Jahre oder zwei oder fünf Jahre lang runterprogrammiert. Und die wollen jetzt umschwenken auf agil. So, was gibt's da für Möglichkeiten?
Also einer der typischsten Schritte ist, also es gibt zwei große Bewegungen quasi, die konträr zueinander stehen. Das eine wäre halt der agile Pilot, der sogenannte. Und das andere wäre halt die flächendeckende Einführung von agil.
Okay.
Der agile Pilot ist letztendlich etwas, oder ist vergleichbar mit, okay, ich möchte halt eine kleine Keimzelle haben und von der soll dann alles ausgehen. Mhm. Und das wäre dann der evolutionäre Schritt. Das heißt, nimm ein Beispiel. Du hast eine Organisation, 20 Teams, und du hast auch tatsächlich schon Teams. Also das ist schon eine große Voraussetzung. Ne?
Ja.
Also du hast nicht nur einfach eine Hierarchie, sondern du hast tatsächlich Leute, die als Team arbeiten. Also eine Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel. Das wäre die Definition von einem Team. Mhm. Bedeutet, du hast nicht nur Einzelkämpfer, die in der Hierarchie aufgehängt sind, die alle ihren Job machen und wo ein Manager irgendwo in der Mitte der Hierarchie halt die einzelnen Aufgaben verteilt und quasi das Reporting nur zu diesem Manager geht. Das wäre halt eben nicht ein Team. So, und da fängt es halt schon an, spannend zu werden im Sinne von, okay, von wegen agil ausrollen oder agil einführen, wie machen wir denn das am besten?
So, einführen klingt da.
Okay.
Tatsächlich geht es ja auch ohne Teams, ne? Dass man sagt, es gibt ja auch so Firmen, die haben einen großen Entwicklerpool einfach eine große Anzahl von Entwicklern und einen Haufen von Produktmanagern und die suchen sich dann für jede Aufgabe suchen die sich einen Entwickler, den sie dazu verhaften, jetzt ihren Kram zu entwickeln.
Ja, das ist halt die typische Projekt- oder nicht typisch, aber eine sehr häufig gesehene Projektlandschaft. Ne?
Ja, genau.
Also du bist halt projektbasiert, nicht teambasiert. Mhm. Bedeutet, wann immer ein neues Projekt kommt oder so, keine Ahnung, ich brauche jetzt drei Leute für 9 Monate für dieses Projekt. So, die meisten Leute in diesen Organisationen sind in mehreren Projekten gleichzeitig verhaftet. Also, keine Ahnung, 5 bis 20 Projekte ist so das, was ich gehört habe, was einige Leute machen müssen. Wobei die halt ihre Zeit wahnsinnig unterteilen müssen oder aufteilen müssen zwischen den einzelnen Projekten.
Und auch da kann man ja agile Keimzellen haben, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach fünf Entwickler finden sich zusammen und sagen, hey, wir sind jetzt mal ein Team und versuchen mal unsere Projekte gemeinsam zu machen oder ein Projekt gemeinsam zu machen.
Weil genau, das richtig.
Geht ja auch.
So, also entweder du hast schon Teams oder du hast keine Teams. Wenn du keine Teams hast, musst du erstmal überhaupt ein Team finden.
Genau.
Wenn du schon Teams hast, dann nimmst du eins da raus. Und wenn ich sage, nimmst du eins da raus, meine bevorzugte Art und Weise wäre, stell allen Teams, wenn möglich, mindestens aber eine Handvoll Teams, stell denen vor, was agil ist, was es für sie bedeuten könnte, was es verändern könnte.
Mhm.
Also, agil ist ja kein Selbstzweck. Agil ist ja, du willst ja, keine Ahnung, flexibler zum Beispiel oder schneller auf Kundenwünsche reagieren. Du möchtest schneller liefern können, du möchtest gerne die Qualität steigern, etc. Das sind alles so Sachen, wo du sagen würdest, okay, dafür würde ich gerne agil einsetzen.
Richtig.
Also diese Vorteile stellst du halt vor.
Mhm.
Und dann hoffentlich ist ein Team so begeistert davon und sagt, ja, Mensch, das würden wir gerne mal ausprobieren.
Ne? Was machst du, wenn zwei Teams so begeistert sind?
Dann, also wenn ich da gerade in Charge bin, dann würde ich die beiden zusammenbringen, die beiden Teams, und die beiden austüfteln lassen, wer von euch wäre denn besser geeignet oder wo glaubt ihr denn, würde es am sinnvollsten eingesetzt werden, um so mal ein Experiment zu machen, im Sinne von, würde agil bei euch passen oder nicht.
Am besten gleich das mit der Begründung, warum nur ein Team loslaufen kann, und mit einem Plan, wann denn das zweite Team auch mitmachen kann.
Ja, klar, natürlich, klar. So, und diese agilen Piloten, also da kann man auch viel falsch machen bei diesen agilen Piloten. Zum Beispiel, wenn es, also normalerweise müsste ein Manager dabei sein, ein ranghoher Manager, der sogenannte Sponsor, weil einer muss Budget dafür haben, muss Geld dafür haben, um das ganze Experiment zu finanzieren. Aber auch, es sollte jemand sein, der so ranghoch ist, dass wenn irgendwo Druck von außen kommt, aus welchem Grund auch immer, und das agile Team nicht in Ruhe gelassen wird, sagen wir es mal so. Das kann zum Beispiel von anderen Managern sein, die dann, keine Ahnung, für ihr Projekt genau diese eine Person aus diesem agilen Team brauchen, jetzt sofort, und der muss mitkommen. Und dann ist es gut, wenn man einen Sponsor hat, der sich da vorstellen kann und sagen kann, ja, Moment mal, nee, also lass uns das mal klären. Ne? So, und der geht dann weg mit dem anderen Manager, und dann hat das agile Team wieder seine Ruhe. Also dieser ranghohe Manager, dieser Sponsor, ist halt wichtig zu haben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich damit sagen? Der Sponsor.
Wie wir den agilen Piloten zum Erfolg führen.
Ja, genau, richtig. So, und dieser Sponsor, weil das ja eben auch sein Geld ist, was da drin steckt, der hat ja natürlich auch ein Interesse daran, dass dabei was rauskommt.
Ja.
So, wenn ich als agiler Coach gerufen werde, um dabei zu helfen, so einen agilen Piloten aufzusetzen, dann sehe ich das als Experiment. Und das, was dabei rauskommt, ist für mich ist es tatsächlich nicht so entscheidend, ob agil funktioniert hat oder nicht, sondern für mich ist entscheidend, dass die Firma danach eine Entscheidung treffen kann. Entweder agil hat funktioniert, super, klasse, was waren die Gründe dafür, wie hat es funktioniert, wie können wir das dann weitermachen, wenn wir das weitermachen wollen, oder wenn es nicht funktioniert hat, was waren die Gründe dafür, was lernen wir daraus. So, also das heißt, ergebnisoffenes Experiment, das ist das, was ich versuche aufzusetzen.
Gut.
Der Sponsor hat da typischerweise einen anderen Blickwinkel drauf, der möchte das gerne zum Erfolg führen. Der möchte gerne etwas vorzeigen, weil er das Ganze auch angestoßen hat. Es hat Geld gekostet hier, und was haben wir jetzt davon? Und ne, das ist das Ergebnis, und das Ergebnis sollte positiv sein.
Manager wollte immer erfolgreich sein.
Natürlich. So, und das ist auch verständlich. Ne? So, was dann aber dazu führen kann, dass er, und da ist einer der größten Fehler, was man machen kann mit einem agilen Piloten, dass man halt da ein Team schon auswählt, was jetzt schon gut läuft. Was jetzt schon sehr lange zusammen ist und wo nur gute Leute drin sind. Oder also wenn man keine Teams hat und man hat nur diesen Projektpool, dass man aus diesem Projektpool, diesem Mitarbeiterpool, sich nur die besten Leute raussucht. Und es ist sehr schwer, etwas nicht gut zu machen, wenn man ausschließlich sehr gute Leute drin hat im Team. Also
das ist der Erfolg schwer messen, da kann man eigentlich nur scheitern.
So ungefähr, ne? So, also wenn man scheitert, dann sagt man, wow, okay, also selbst mit den Leuten hat es nicht geklappt, dann könnte man tatsächlich noch was draus lernen. aber wenn es erfolgreich ist, dann, okay, woran hat es denn jetzt gelegen? Hat das denn daran gelegen, dass wir jetzt, dass wir auf agil umgeschwenkt sind, oder hat das daran gelegen, dass die Leute einfach so verdammt gut sind? Also die hätten wahrscheinlich auch mit Wasserfall was Gutes hingekriegt, so ungefähr, weißt du? Das weiß ich nicht. Ne? Aber das eben ist schwer dann daraus zu lesen. Also das ist einer der Gefahren mit den agilen Piloten. Also was man eigentlich haben möchte, ist ein Durchschnittsteam. Eins, was nicht besonders gut ist, eins, was nicht besonders schlecht ist. Eins, wo nicht die absoluten Überflieger mit drin sind, aber auch nicht eins, wo, keine Ahnung,
die schon Probleme sind.
Genau, richtig. So. So ein Team möchte man gerne haben. So, wäre halt so der agile Pilot auf der einen Seite. Die andere Seite wäre, dass man hingeht und sagt, okay, ich möchte gerne, ich als Manager möchte gerne agil flächendeckend ausrollen.
Weil man vielleicht schon überzeugt ist, dass es auf jeden
Fall... Richtig, genau.
Ja, okay.
Ich habe entschieden, das ist gut, als Manager. Ne? So. Diese Haltung, je höher der Manager in der Hierarchie, desto mehr Brust raus Mentalität hat er dann auch. Ne? Mhm. Und der fragt dann halt, okay, ich möchte, also wahrscheinlich bin ich hier nur für eine kurze Zeit, weil die Durchlaufzeit bei den Managern ist halt doch extremst gering. Mhm. Im Sinne von, wie lange denn ihrer Position sind, ne? So. Und ich möchte halt in der kurzen Zeit, die ich hier bin, vielleicht nur 2 Jahre oder so, möchte ich halt den größten Unterschied erzeugen, den ich erzeugen kann. Mhm. So, das ist halt eine Sache. Die andere Sache ist, je mehr Budget, je mehr Mitarbeiterverantwortung du hast, besonders in großen Unternehmen, das ist ein sehr machohaftes Bild, aber es stimmt halt immer noch, ne?
Okay.
So, je mehr Ressourcen, je mehr Einfluss, je mehr Macht, desto besser. Ne? So. Und da kommt halt die andere Einführungsmethode halt zum Tragen. Das wäre halt das flächendeckende Ausrollen. Ich habe hier 40 Teams, wie kriege ich den denn alle so schnell wie möglich agil? So.
Gut. So. Jetzt haben wir über die Genese gesprochen. Lass uns jetzt über die Situation sprechen, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt beschlossen, es gibt irgendwie 10 Teams oder es gibt jetzt 20 Teams. Und egal, ob über Pilot oder über Blueprint, jetzt sind sie alle agil.
Also du bist schon da. Die sind jetzt schon alle agil.
Die sind jetzt schon alle agil.
Ja, okay.
Was machen wir denn dann? Also wo sind denn dann die Herausforderungen? Also was ist interessant, der Weg dahin? Ich meine, jetzt haben wir über Blueprint und Pilot gesprochen.
Ja.
Wenn
die schon alle agil sind, hast du ja kein Problem mehr, oder? Oder ist dann deine Herausforderung?
Mich interessiert, wo ist dann der Unterschied zu diesem, was man in Scrum-Büchern so liest, von dem einen Team, das dann agil arbeitet. Also es muss dann doch irgendwie... die Herausforderung, wie vernetzen sich diese Teams, wie arbeiten sie miteinander, wie arbeitet man gemeinsam an einem großen Produkt?
Ja.
So, also, vorhin hatten wir gesagt, vielleicht gibt es ein gemeinsames Product Backlog, aber vielleicht gibt es ja nicht nur einen Product Owner. So, wie funktioniert das? Was macht man da?
Also es gibt unterschiedliche, genauso wie du vorhin gesagt hast, für Agile gibt es ja unterschiedliche Methoden. Also da ist zwei genannt, Scrum und Kanban. Das sind ja zwei dieser Methoden und so gibt es halt eben auch ganz unterschiedliche Methoden für die sogenannte agile Skalierung. Die einen sagen halt tatsächlich, mach den evolutionären Ansatz, also zum Beispiel im agilen Piloten oder ähnliches. Und die anderen sagen halt, nee, mach mal einen Blueprint oder wir haben ja einen Blueprint für dich und den kannst du halt versuchen, so auf deine Organisation auszurollen. So, je nachdem, welche Methode wir uns da angucken, hast du eben ganz unterschiedliche Antworten für, sollte ich einen Product Backlog haben oder sollte ich mehrere haben oder sollte ich, wie sollte ich das denn strukturieren? Und ja, also je nachdem, auf was man da guckt, ganz unterschiedliche Antworten.
Okay. Dann überlege ich, wie ich die Frage jetzt anders stelle.
ja.
Also
immer noch 2-1. Okay.
Oh Mist. Also ich habe jetzt viele Teams, die sollen agil arbeiten, aber es gibt Abhängigkeiten zwischen den Teams. Entweder weil sie an Produktteilen des gleichen Produkts arbeiten oder weil das eine Team auf das andere aufsetzt. Ne? Und was habe ich für Möglichkeiten, dass mir das agile Denken und die agile Struktur dabei unterstützt, diese Herausforderungen zu überwinden?
Okay. Also wir könnten ganz konkret auf den Product Owner und wie der organisiert ist schauen.
Das wäre auf jeden Fall toll, ja.
Das wäre toll. Okay.
Das ist ja also, der Podcast Agiles Produktmanagement und das ist die Hauptzielgruppe.
Ja, also der, also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit hattest du schon gesagt, das ist halt, du hast einen Product Owner und der ist verantwortlich für eine ganze Menge von Teams und damit auch für eine ganze Menge von Entwicklung
insgesamt. Ja, aber da haben wir ja schon gesagt, das skaliert schlecht.
Ja, sag das mal nicht. Also zum Beispiel gibt es die eine Methode, ich komme gerade nicht auf den Namen. Die Large Scale Scrum, das ist es.
Aha.
So, die Large Scale Scrum Methode. So, und die sagt zum Beispiel, hey, du kannst ohne weiteres, also sagen die zumindest, du kannst ohne weiteres 10 Teams mit einem Product Owner haben. Was du dann typischerweise hast, wenn du darüber hinausgehst, hast du eine Hierarchie von Product Owner. Das heißt, du hast immer noch den einen Product Owner, der für mehr als 10 Teams verantwortlich ist. Aber der hat, es gibt eine Zwischenschicht zwischen dem Product, diesem einen Product Owner und den einzelnen Entwicklungsteams oder eine Gruppierung von Entwicklungsteams und jeweils ein Entwicklungsteam oder eine Gruppierung von Entwicklungsteams hat dann einen sogenannten Domain Product Owner. Also der für einen bestimmten Bereich zuständig ist. Im Deutschen wahrscheinlich Bereichs Product Owner. Ach, das ist alles Englisch. Domain Product Owner. So, und damit hast du eine Möglichkeit, wäre halt dann eine Hierarchie aufzuziehen vom Product Owner, wenn du so willst. Also sehr flache Hierarchie immer noch. Das heißt, du hast einen, also es gibt das Pattern, was dahinter steckt, nennt sich auch Chief Product Owner Pattern. Okay. Du hast halt einen Häuptling unter den Product Ownern, du hast mehrere, die dem Product Owner zuarbeiten, auch als Product Owner, die halt in ihrem Bereich zuständig sind. Und ja, du hast typischerweise eine Hierarchie von Product Backlogs. Eins, wo halt sehr, sehr große Sachen drinstehen, also die werden häufig Epics genannt oder die Big User Stories oder wie auch immer du sie nennen willst. Mhm. Und die werden dann runtergebrochen in kleinere. Ja, also die Epics meistens werden runtergebrochen in User Stories und die User Stories sind dann in den von den Domain Product Ownern in deren Backlog zu finden wiederum.
Aha, Domain Product Owner habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, den Begriff. Der stammt aus diesem Large Scale Scrum Framework, ja?
Die Large Scale Scrum nennt sie Area POs.
Aha.
Also ja, aber letztendlich ist es halt für einen Bereich. Du kannst sie Bereichs Product Owner nennen.
Okay.
Das wäre die offizielle Terminologie. So. Ja. So das hast du, diese Area POs oder diese Bereichs-Product Owner, die hast du halt in Landschaften, wo du mehr als 10 Teams hast. Also Large Scale Scrum unterscheidet da zwischen Large Scale Scrum Huge, also Huge für groß, und das wären halt für mehr als 10 Teams und ansonsten nimmst du das ganz normale Large Scale Scrum und das wären halt 10 Teams oder weniger.
Okay.
Und das ist halt eine Möglichkeit, das zu strukturieren. Ne?
Und die Verantwortung für das Backlog, wo die Epics drin sind, also die mit grober Granularität geschnittenen.
Immer noch eine Person.
Immer noch Product Owner, ja. Und das ist dann der Chief Product Owner, hast du ihn genannt, CPO, oder?
Genau. Nein, also ich kenne dieses Pattern als Chief Product Owner Pattern, eben weil es halt, also du kannst entweder sagen, die Hierarchie besteht aus einem Chief Product Owner und mehreren normalen Product Owner. Oder aber Large Scale Scrum hat es anders benannt, hat halt gesagt, okay, es gibt nur einen einzigen Product Owner, genauso wie in Scrum, genau das gleiche. Mhm. Es gibt eine Person, die letztendlich entscheidet, linksrum oder rechtsrum, auf einem sehr hohen Level dann natürlich. So. Mhm. Und dann gibt es halt, darunter gibt es halt die sogenannten Area POs. Und die Area POs sind halt verantwortlich in ihrem eingeschränkten Bereich, sagen wir es mal so. Wobei eingeschränkt ist in Anführungsstrichen zu sehen, weil die haben halt, wie gesagt, bis zu 10 Teams unter sich. Die RLPOs sind schon, die haben schon extrem viel Verantwortung.
Aha, okay. Ja. Und ja, gut, da ist natürlich dann die Herausforderung an die einzelnen Leute in dieser Produktorganisation, auf welcher Ebene auch immer sie sind, dass sie rausfinden müssen, auf welche Granularität darf ich denn arbeiten, soll ich denn arbeiten, wo ist denn meine Verantwortung? Ja, der oberste Product Owner, der halt die Gesamtverantwortung trägt, der muss dann wahrscheinlich aufpassen, dass die Bereichs-Product Owner oder die Product Owner in den Teams überhaupt noch genügend Freiheit haben, irgendwas zu entscheiden. Denn sonst funktioniert es ja nicht. Also wenn der Product Owner, der mit dem Team zusammenarbeitet, wenn der eigentlich nur noch so ein Durchlauferhitzer ist für die Stories, die er von oben reinbekommt, dann hilft das ja dem Team nicht mehr. Ne? Weil wenn dieser Product Owner nichts entscheiden kann und nichts priorisieren kann,
da bin ich völlig bei dir.
Trägt er ja die Verantwortung nicht mit und kann dann wahrscheinlich auch die Vision des Gesamtprodukts nicht wirklich runterbrechen auf seinen Bereich und dann auch das Team nicht wirklich mitnehmen, oder?
Ja, nee, bin ich völlig bei dir.
Ist das ein Problem, das du häufiger beobachtest, oder ist das jetzt irgendwie völlig aus der Luft gegriffen?
Ich beobachte das häufiger tatsächlich in sehr viel kleineren Konstellationen. Das sind normalerweise Firmen, die noch in den Anfängen stecken, was agil angeht. Also das ganz Typische ist halt, du hast halt pro forma, ja, du hast einen PO eingesetzt, aber tatsächlich hast du noch hierarchisch über dem PO angesiedelt einen, nenn ihn Product Manager oder nenn ihn generell Manager. So, der Manager ist der eigentliche, der erzählt, wohin das Team gehen soll. Also der macht genau das, was ein Product Owner machen sollte, nämlich sagt linksrum, rechtsrum, aber gibt sich nicht mit den Details ab. Und der Product Owner dann übernimmt nur quasi das, was dieser Manager ihm sagt und arbeitet es im Detail aus. So, und das sehe ich sehr häufig in Firmen, die agil noch nicht so weit sind. Wenn du tatsächlich diese Konstellation zwischen Chief PO, PO und Team hast, dann hat der PO normalerweise mehr als ein Team. Und wenn du mehr als ein Team hast, wie du schon sagtest, ist es eine sehr, sehr starke Herausforderung eben, also es ist, du hast keine Zeit mehr, um dich um die Details zu kümmern. Du musst loslassen. Du musst anfangen zu delegieren, den Teams mehr Verantwortung zu übergeben, den Teams auch zu vertrauen, dass sie das auch tatsächlich hinbekommen. Mhm. Selbst wenn sie es mal nicht hinbekommen, mit denen zu arbeiten, okay, wie nicht im Detail quasi, Mensch, warum hast du das denn so gemacht? Ich hätte das ganz anders gemacht. Guck mal, so hätte ich das gemacht. Also nicht diesen Ansatz wählen, sondern eher dieses, okay, was ist denn da falsch gelaufen im Sinne von zwischen uns beiden? Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt oder hätten wir vielleicht mehr Feedback-Loops einbauen sollen in unserem Miteinander etc. Also das sind die Sachen, um die sich der PO kümmert. Der Chief Product Owner ist normalerweise ein sehr ranghoher Manager, der weiß oder die wissen, dass sie sich nicht um Details kümmern können. Und das habe ich auch so noch nicht gesehen, dass die in diese Falle reintappen, dass die sich um zu viele Details kümmern. Nicht auf dem hohen Level, auf dem die tatsächlich sind.
Okay.
Ja.
So. Gut. Haben wir jetzt die PO-Organisation, Product Owner-Organisation haben wir ganz gut beschrieben.
Ja, vielleicht noch zwei alternative Modelle,
oh ja,
die
gerne.
Auch sehr häufig gemacht werden. Das eine Modell ist tatsächlich, dass die Product Owner wirklich nebeneinander stehen, dass es eben diesen Chief Product Owner nicht gibt und dass diese Product Owner selber miteinander ausklamüstern müssen, wenn sie denn etwas miteinander zu tun haben, quasi über so ein Network von Product Ownern, dass sie selber ausklamüstern müssen, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie was voneinander brauchen, sagen wir es mal so. Das Modell finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil es sehr, weil ein Netzwerk halt sehr robust ist normalerweise gegenüber Anfälligkeiten und weil es von, normalerweise siehst du diese Netzwerke, wenn Dinge evolutionär gewachsen sind. Und das bedeutet letztendlich auch, dass Teams zum Beispiel Kunden untereinander sind, also okay, das ist doof ausgedrückt, also das Team A und Team B. Team A braucht etwas, was Team B gerade herstellt, was es entwickelt. So, dann könnte man Team A als Kunde von Team B sehen.
Ja.
So, wenn das der Fall ist, dann kann der Product Owner zum Beispiel, natürlich kann das ganze Team machen, aber typischerweise sind es die Product Owner, die es untereinander ausklamüstern, dann kann Product Owner A von Team A hingehen zu Product Owner B und sagen, guck mal hier, diese drei User Stories, die bräuchten wir. Also und dann hast du, letztendlich ist das eine super Konstellation, weil du tatsächlich einen Kunden direkt vor Ort hast auch. So, und dann kann Team B so entwickeln, also hat sofort den Kunden, nämlich das gesamte Team A vor Ort und kann dann direkt entwickeln, was die tatsächlich brauchen. Und das dann würde halt
spannend, ja. Allerdings, muss man da natürlich auch aufpassen, dass dann Team B nicht einfach nur quasi der verlängerte Arm ist und nicht etwa User Stories bekommt, sondern wir haben keine Zeit für dieses, bau uns das mal schnell. Wir haben es auch schon gegroomt.
Entschuldige. Also mit User Stories, ich sehe User Stories auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad.
Ja.
Also es ist wirklich dieser Einzeiler, ne? Als ein Rolle möchte ich Feature, so dass ich Grund, ne? Also dieses Muster. So, und das ist halt auf einem sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohen Abstraktionslevel. Das heißt, dieses Team B müsste immer noch die ganzen Details erarbeiten. Also die eigentliche Entwicklung ist immer noch bei Team B. Ne? So, aber diese Modelle werden halt zum Beispiel bei Amazon und bei Google, nur um zwei sehr, sehr große Firmen zu nennen, wird halt so gefahren, diese Netzwerkstruktur. Ne? So, und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass das funktioniert ziemlich gut und ist sehr, sehr robust gegenüber Problemen und Schäden in diesem Netzwerk. Ne? Also selbst wenn mal ein Team ausfällt oder so. Letztendlich bin ich Kunde von mehreren Teams und Teams sind Kunden von mir und du hast halt quasi so eine Abhängigkeitsstruktur da. So. Sollte ein Team nicht liefern können, mein Gott, dann entweder suche ich mir ein anderes Team oder aber die Alternative ist immer noch, ich gehe raus aus der Firma. Nicht ich selber gehe raus aus der Firma, sondern ich suche das, was ich brauche außerhalb der Firma. Mhm. Also wenn ich kein Team finde, das mir eine, ich habe keine Ahnung.
Suchfunktion,
dass mir eine, für einen Shop. Wunderbar, Suchfunktion, sehr gut. Dass man eine Suchfunktion bereitstellt, dann kann ich immer noch rausgehen und kann das quasi ausschreiben oder kann mich an Firmen außerhalb gehen und sagen, hey Leute, wir brauchen genau diese Suchfunktion. Ne? Ja. Könnt ihr uns das machen? Ne? So. Also es hat sehr viel mit dem freien Markt zu tun, dieses ganze Modell. Und das scheint sehr gut zu funktionieren bei Google und bei Amazon. Ne?
Okay.
So. Das ist noch eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit oder zwei andere, die ich nicht empfehlen würde. Das eine wäre das Product Owner Team. Das letztendlich bedeutet, dass du hast, keine Ahnung, wenn wir die Landschaft von 10 Teams wieder haben, du hast halt pro Team einen Product Owner und alle 10 Product Owner von allen 10 Teams sind zusammen in einem Product Owner Team zusammengefasst.
Wie bedeutet auch das gegenüber dem Netzwerk?
Das unterscheidet sich dahingehend, dass die quasi als Team angesehen werden und dass, wenn eine Entscheidung gefällt werden soll, für nur eines dieser 10 Teams, dann muss halt dieses Board, dieses Konsortium gefragt werden von Product Owner. Okay. Und da kann es teilweise extremst lange dauern, bis da eine Entscheidung getroffen wurde.
Ja, wahrscheinlich wird gar nicht mehr entschieden, ne?
Ja, also ich habe es noch nicht gesehen bei 10 Product Owner, aber so 3-4 Product Owner in so einem Team, das begegnet mir doch häufiger. Und es gibt keine klaren Verantwortungsbereiche für die einzelnen Product Owner. Die Product Owner selber haben keine Autonomie mit ihrem Team, sind halt ständig gefangen in diesem, wir müssen gemeinsam entscheiden, ne? So, was unheimlich viel Zeit kostet. Und sehr häufig hast du dann auch noch das in der Kombination mit, da gibt es dann einen Hochrangmanager, der nicht loslassen möchte und der letztendlich verteilt ja die einzelnen Aufgaben innerhalb des Product Owner Teams so, und möchte über alles informiert werden und die dürfen sich nur zusammentreffen, also dürfen nur Entscheidungen zusammen machen und. Also so in diese Richtung, das würde ich absolut nicht empfehlen.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Na klar.
Wir haben beständig ein lautes Klicken in der Leitung. Es ist zwar jetzt passt überhaupt nicht zum Thema, aber spielst du zufällig gerade mit einem Stift irgendwie in der Nähe deines Mikrofons rum? irgendwas klackert da. Ja, das da. Mhm.
Das da?
Irgendwas hat eben laut geklackt und ich dachte, du weißt in dem Moment, was passiert. Ich weiß nicht, was
das ist. Das könnte unsere Heizung sein hier.
Ach. Okay. Australische Heizungen klacken. Naja, Entschuldigung, ich wollte es nur anmerken, falls du irgendwo mit gerade gegen das Mikrofon haust, man hört das sehr laut.
Das merkt man manchmal selber. Nix, aber dieses Klacken, das könnte tatsächlich die Heizung sein, wenn das ab und zu mal kommt. Ich achte darauf, wenn sie ausgeht, und dann frage ich dich nochmal, ob das Klacken war.
Gut.
Okay, cool.
Sorry.
Ja. So, das wäre der auf der Seite des Product Owners.
Da war es wieder.
Das war nicht die Heizung.
Sondern? Was ist das? Ja, genau das, ja.
Ah, okay. Das ist der Kopfhörer, der untere Teil vom Kopfhörer, der gegen den Reißverschluss klackert.
Aha.
Den ich.
Von deiner Jacke.
Von meiner Jacke, genau. Ha, okay.
Jetzt habe ich es
festgemacht. Da ist so eine kleine Klammer auch dran an dem Kopfhörer, die ich so gut wie nie benutze. Aber jetzt.
Jetzt weißt du, warum sie da ist.
Jetzt weiß ich.
Wieder was gelernt. Wunderbar, vielen Dank. Das wird es mir leichter machen, mich zu konzentrieren.
Na klar, sorry. Gut. 2-2. Okay.
Ernsthaft?
Damit hast du auch deinen Ausgleich jetzt.
Ach. Ja. Meine Güte. Die spielen ja genau uns in die Tasche hier.
Ja, das passt.
Sehr großartig. Gut, die PO-Struktur, okay. Ja, das ist spannend, weil über diese Netzwerk oder Team oder Hierarchie, was war das vierte? Da war ich jetzt schon zu abgelenkt vom Geklacker.
Vierte wäre, geht in Richtung Product Owner Team, aber das ist zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, dass du, wenn du wieder bei diesen 10 Teams, du hast 10 Product Owner und du lässt die einfach nebeneinander herlaufen, ohne dass du denen eine gewisse Struktur gibst, wie die denn Entscheidungen treffen untereinander. Also wenn sie was untereinander brauchen.
Okay, ohne Struktur ist natürlich beides.
Die Gefahr dabei einfach, dass du mit dem Gießkannenprinzip versuchst halt, die ganzen Teams glücklich zu machen und damit auch die Product Owner glücklich zu machen, im Sinne von hier, dass du bekommst das, du bekommst das, du bekommst das und so weiter. Mhm. Aber nicht tatsächlich guckst, was denn jetzt von der Organisation her das Beste ist, was denn eigentlich gemacht werden kann.
Ja.
Also wenn du von diesen 10 Teams, wenn das wirklich 10 Produkte sind, dann wird es bestimmt ein Produkt geben, was für die Organisation am wichtigsten ist. So, also die werden nicht alle gleich wichtig sein. Und das bedeutet einfach, dass der Product Owner einfach Vorrang haben sollte vor allen anderen Product Ownern, wenn es denn um dieses eine Produkt geht. Also wir reden da über globale Optimierung im Gegensatz zu lokaler Optimierung. Mhm. Und lokale Optimierung kann halt sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Ne? Also das bedeutet halt, es geht den einzelnen Teams geht es wunderbar, aber der Organisation geht es ziemlich dreckig, weil also wurde nicht global optimiert im Hinblick auf die Organisation, sondern nur auf die Teams. Und das hat dann auch damit zu tun, dass agil im Sinne von agiler Selbstzweck gemacht wird, was überhaupt nicht empfehlenswert wäre.
Okay, ja, sehr guter Punkt.
Ja, das wäre der Product Owner.
Ja, ein ganz kurzer Ausblick, vielleicht nicht ganz so ausführlich. Scrum Master, haben die irgendwie was von diesen agilen Strukturen mitzukriegen oder konzentrieren die sich jeweils auf das Team und helfen, das Team zu optimieren?
Nee, die sollten auf jeden Fall was davon mitkriegen. Also ein Scrum Master sollte immer mindestens ein Ohr auch gegenüber der Organisation offen haben und auch immer einen Blick drauf werfen, wie sein Team, wenn es jetzt eine 1-zu-1-Beziehung ist zwischen Scrum Master und dem Team, wie sein Team sich quasi im Kontext der Gesamtorganisation bewegt. Scrum Master sollte auch ein Ohr offen haben für die Stakeholder. Und ich meine nicht nur die Stakeholder im Sinne von, die an dem Produkt dran interessiert sind, sondern auch die Stakeholder generell, die an diesem agilen Team interessiert sind, was normalerweise zwei unterschiedliche Gruppen sind, also im Sinne von komplett getrennt, sondern die überlappen. Aber der Scrum Master sollte auf jeden Fall gut daran tun, da auch ein Ohr dran zu haben, einfach um Entwicklung antizipieren zu können. Und nicht, dass sein Team nachher im Aus steht, weil die Organisation sich in eine Richtung entwickelt hat, aber das Team sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Mhm. Das ist eine Sache. Also der Scrum Master generell sollte offenes Ohr gegenüber der Organisation einen Blick drauf werfen. Das andere ist aber auch, du hast halt auch bei so einer Landschaft von agilen Teams hast du eben auch eine Landschaft von agilen Coaches oder wie auch immer so die nennen magst. Ne? Team Facilitator, Scrum Master.
Kann man unterschiedliche Namen für benutzen, das stimmt.
Genau. So, und es wäre gut, wenn die sich auch organisieren. Im Sinne von, und da gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle. Ne? Also das Einfachste wäre, dass du eine 1-zu-1-Beziehung hast zwischen einem Scrum Master und einem agilen Team. Oder einem, wie nennen wir es denn jetzt? Agiler Coach? Nennen wir es mal Agiler Coach.
Gerne.
Das ist neutraler. So, also du hast eine 1-zu-1-Beziehung zwischen agilem Coach und einem Team. So.
Ja.
Das ist so das ursprüngliche Modell, auch was Scrum propagiert. So, da gibt es alternative Sichtweisen zu. Eine Sichtweise wäre, nicht jedes Team braucht tatsächlich einen agilen Coach. Es gibt Teams, die sind so gut, die sind so erfahren, was agil angeht, die brauchen ab und zu mal jemanden, der ihnen hilft bei einer Retrospektive oder bei einer schwierigen Entscheidungsfindung. Aber die Teams sind so gut, die würden ihre Hand quasi heben und sagen, okay, liebe Organisation, wir brauchen jetzt mal gerade einen agilen Coach. Bitte organisieren uns doch mal einen. Oder die würden sich wahrscheinlich selber einen organisieren. Mhm. Das heißt, wenn in dieser Organisation agile Coaches sind, dann diese Teams würden tatsächlich zu diesen agilen Coaches gehen und sagen, wir brauchen euch mal am Dienstag für einen halben Tag, einen von euch, weil wir, keine Ahnung, die Retrospektive da machen wollen oder sowas in der Richtung.
Okay, ja.
So, also das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, es gibt Teams, die brauchen mehr als einen agilen Coach.
Okay.
Da gibt's halt, also ich meine, auch bei agilen Coaches gibt es ja Leute, die ganz unterschiedliche Ausrichtungen haben. Also gibt es so drei Basisausrichtungen. Das eine wäre der technische agile Coach, der macht halt, der ist sehr fit in testgetriebener Entwicklung, in Pair-Programming, in also alles, was diese agilen Entwicklungsskills angeht.
Okay.
Mhm. Oder es gibt den, der sehr auf Produktentwicklung ausgerichtet ist. So, der arbeitet sehr häufig mit dem Product Owner zusammen und schaut, hat eine, also von der Business-Seite schaut er sehr auf das gesamte agile Team. Und dann gibt es den sogenannten, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, im Englischen heißt es Transformational Coach. Mhm. Veränderungscoach?
Prozessnah.
In Ermangelung eines. Nein.
Ach so.
Nein. Das wäre eher der einem Team hilft bei, zum Beispiel bei der Veränderung, also das Team hat vorher sehr viel mit Wasserfall gearbeitet oder einem ähnlichen Prozess und möchte jetzt halt agil werden. So, und das gibt's halt, das ist halt diese Veränderung vom kompletten Team. So, und da gibt es halt Coaches, die sich darauf
spezialisiert haben. Stärker den Blick auf den Prozess haben, ne?
Und richtig, genau. Und auch auf das Team selber, auf die Individuen und wie kommen die denn damit klar?
Ja.
Und man muss da sehr fit sein in Teamdynamik etc. Ne? Also muss sehr sensibilisiert sein dafür. Mhm. So, naja, je nachdem, wo das Team gerade ist, was die Herausforderung ist für das Team, wo es sich gerade befindet, wo es Schwierigkeiten hat, kann es halt sinnvoll sein, mehr als einen Coach zu haben. Zum Beispiel hast du sehr häufig die Kombination, dass du einen Coach hast, der sich mehr ums Management und ums Produkt kümmert, also hilft dem Product Owner und der Organisation hilft, mit diesem agilen Team halt klarzukommen. Und du hast einen technischen Coach in demselben Team drin, der halt dem Team hilft, agile Entwicklungspraktiken besser auf die Reihe zu bekommen. So,
okay.
Wie gesagt, also ist dieses
darüber bin ich noch nie gestolpert bisher und das ist ganz spannend, dass das gibt. Ja. Das habe ich noch nicht gesehen.
Nein, was ich einfach sagen möchte, man muss es nicht dogmatisch sehen im Sinne von, es muss unbedingt eine 1-zu-1-Beziehung sein, sondern ich bin ein großer Fan davon, das pragmatisch zu sehen im Sinne von, was immer das Team gerade braucht. Ne? Wenn das Team mehr braucht als einen agilen Coach, dann super, klasse, soll es haben. Wenn es das gerade nicht braucht, wenn der agile Coach eher im Weg ist, ne, dann ist das auch gut. Ne? Schwierig wird es nur dann, wenn das Team halt Entscheidungen trifft, so nach dem Motto, ach, der agile Coach, der stört die ganze Zeit, weil der sagt uns was, der sagt uns zwar die Wahrheit und so, aber die Wahrheit ist schrecklich und deswegen wollen wir den nicht mehr. Da kann es dann schwierig werden. Ne? So, aber auch da gibt es halt Lösungen für. Das ist, mein Punkt ist, diese 1-zu-1-Beziehung muss nicht unbedingt sein. Und in der Landschaft von agilen Teams ist es halt wichtig, da auch ein Auge drauf zu haben, weil du sehr häufig eben nicht 10 Coaches hast für 10 Teams, sondern du hast vielleicht nur 6 Coaches. Und wie organisieren die sich, damit die halt alle 10 Teams entsprechend bedienen können? Ne?
Gut unterstützen können, ja. So.
Genau, richtig.
Ja, stimmt, aber da hat man ein Team aus Coaches und kann sich eben organisieren und absprechen. Und das habe ich auch schon mal beobachtet, dass man dann auch mal wechselt und sagt, diesen Agile-Coach, den setzen wir jetzt lieber in einem anderen Team ein und geben diesem Team einen anderen, damit einfach, wenn man zum Beispiel ja nicht mehr weiterkommt oder so, ne, dass man dann irgendwie auch mal tauscht und sagt, hey, ich guck mal, ob der andere vielleicht besser helfen kann oder ob ich dort vielleicht besser helfen kann. Ne? Das ist dann eben eher möglich.
Es gibt auch keine, gerade die Beziehung zwischen agilem Coach und Team ist auch, also der Nasenfaktor ist auch enorm da. Ne? Mhm. Also damit meine ich gar nicht negativ, aber es kann einfach sein, dass das Team und der Coach einfach nicht gut zusammenpassen. Also das Team kann halt nicht so gut mit dem Coach arbeiten, der Coach findet das Team nicht so pralle und dann ist es sehr von Vorteil, wenn man dann mehr als einen agilen Coach in so einem Unternehmen hat, weil man dann eben auch sagen kann, okay, es gibt noch Alternativen. Ne?
Ja.
So. Und ja, warum nicht? Klar.
Okay.
Ja.
Gut,
Scrum Master.
Ja, Scrum Master.
Check.
Entwicklerteams. Das ist natürlich auch spannend in einer größeren Organisation, weil da will man dann ja möglicherweise auch voneinander lernen oder ich glaube, das klammern wir jetzt erstmal aus, denn du hattest vorhin was Spannendes gesagt, dieses Large-Scale Scrum. Mhm. Hattest du gesagt, das ist ein Rahmenwerk oder eine Methode.
Genau, ja.
Da wollte ich nochmal tiefer rein und gucken, wer hat sich sowas ausgedacht und was gibt es da noch? Da gibt es doch bestimmt noch Alternativmodelle dazu.
Ja.
Erzähl mal.
Wolltest du das jetzt machen?
Ja, genau, so aus Vogelperspektive.
Ja.
Was ist jetzt Large-Scale Scrum für ein Modell und was gibt es für Alternativen, bevor wir nochmal woanders tiefer reingehen?
Na klar. Also Large-Scale Scrum, das kommt von Craig Larman und Buzz Wadde. Mhm. Beide seit Jahrzehnten schon, seit Jahrzehnten, bekannt in der agilen Community. Mhm. Stehen beide sehr der Scrum Alliance sehr nahe. Mhm. Und Scrum Alliance hat das auch als dieses Large-Scale Scrum als das Modell auserkoren, wo sie sagen, okay, wenn du skalieren möchtest mit Scrum, dann nimm mal das. So. Mhm. Also die haben da ihren Segen zugegeben, sagen wir es mal so. die haben ein Buch darüber geschrieben, das jetzt, also die haben schon in 2006 kam das erste Buch raus, wo Craig Larman beschrieben hatte, was er damals noch nicht Large-Scale Scrum, also die Abkürzung von Large Scale Scrum ist Less. Mhm. Und Less heißt ja weniger auf Englisch. Also die spielen ja auch immer sehr schön mit den Worten. In 2006 hatte er schon die ersten Ansätze davon beschrieben. Und haben aber jetzt erst ein Buch rausgebracht, quasi für Anfänger, sagen wir es mal so. Also wenn du ganz neu bist zu Scaling Agile, dann haben die jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt tatsächlich Large Scale Scrum. Untertitel More with Less. Hasse oh das. Okay, ja.
Ich wollte den Witz gerade machen, habe mich nicht getraut.
Okay. Nee, das haben die schon, steht auch im Buchcover. So, also,
sehr schön.
Ja. Aber naja, Marketing. So, tatsächlich finde ich die Methode sehr, sehr gut. Die ist gar nicht so überfrachtet wie die meisten anderen agilen Methoden, Scaling Agile Methoden, so. Mhm. Weil die wirklich sagen, hey, eigentlich, Scrum bietet dir schon enorm viel, was du brauchst, selbst wenn du skalierst. Mhm. Also es ändert sich nicht viel dran an, dass du dein Review hast, dass du deine Retrospektive hast. Es ändert sich nichts dran, dass die Teams immer noch Stand-Up machen. Es ändert sich nicht viel an den Rollen. Also die Rollen innerhalb des Scrum, der Scrum-Teams sind immer noch die gleichen, Scrum Master, Product Owner und Entwicklungsteam. Wenn du sehr viele Teams hast, dann kommt nur eine neue Rolle dazu und das wäre dieser Area PO. Mhm. Und dann geht es halt darum, also was sie beschreiben letztendlich ist eine, sie haben die ganzen Sprints, die man macht, synchronisieren sie, sodass sie dann am Ende nochmal eine sie nennen das Overall Retrospective, also eine Gesamtretrospektive, würde ich es erstmal benennen, okay. Machst zwischen den einzelnen Teams. So, einfach nur, letztendlich hast du ja auch einen Prozess, den du entwickelst, auch mithilfe von Scrum, der eben für mehr als ein Team dann auch gilt. Ne? So. Und alles, all die Sachen, die halt teamübergreifend zu regeln sind, die kannst du ja auch, das ist ja auch ein Prozess. Ne?
Ja,
und den solltest du, wie jeden anderen Prozess, solltest du regelmäßig mal auf den Prüfstand bringen.
Schauen, ob alles gut ist. Ja,
total. Genau, so. Und Scrums Antwort dafür ist Retrospektive und deswegen sagen wir, okay, mach auch bitte regelmäßig eine große Retrospektive mit allen Teams zusammen, damit du eben auch an dem großen Prozess quasi die Verbesserungsschraube drehst. Ne? Mhm. So. Ja, so. Und ansonsten ist es halt sehr, sehr angelehnt an Scrum. Also das gefällt mir halt, das ist wirklich eine, im Sinne von Skalierung, ist es wirklich ein, okay, wir haben etwas, was im Kleinen funktioniert, nämlich mit einem Scrum-Team. Und jetzt vergrößern wir dasselbe Prinzip quasi, oder dieselben Prinzipien, so dass es auf eine größere Menge von Teams auch funktioniert. So.
Okay.
Ja, so. Also das finde ich sehr, sehr charmant da dran.
Less is more.
Less is
more is less. More with less. Ja, sehr schön. Gut. Und Alternativen dazu gibt es aber auch. Darüber bin ich auch schon gestolpert.
Welche bist du denn? Über welche bist du denn gestolpert?
Ich habe was von Safe gehört, mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt, was das ist. Und ich kenne den Spotify-Approach.
Ja.
Und dann gibt's das, was wir bei Xing damals hatten. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Feder von Marty Kagan gewachsen. Da haben wir uns stark nach dem Inspired-Buch von Marty Kagan gerichtet, aber es ist eigentlich kein wirklich Scaling Agile ist es eigentlich nicht, sondern da ging es eher darum, dass es überhaupt dedicated Teams geht und auch da ist wieder der Fokus auf einem Team eigentlich. Ja, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Aber Spotify und Safe sind vielleicht nochmal Sachen, die bekannt sind und vielleicht kennst du noch weitere.
Ja, also ich habe es gibt wirklich einige mittlerweile am Markt. So, ich habe vielleicht erzähle ich das mal ganz kurz, wie ich überhaupt zu dem ganzen Scaling Agile gekommen bin. Also mal abgesehen davon, dass ich das beim Kunden halt regelmäßig sehe. Wie gesagt, Scaling Agile fängt bei mir schon an, wenn du mehr als ein Team hast. Von daher komme ich regelmäßig in Kontakt mit Scaling Agile.
Ja.
Ich bin aber auch bei größeren Kunden unterwegs gewesen und hab da größere Ansätze mitbekommen.
Was heißt größere Kunden? Also Mitarbeiteranzahl also oder Entwickler?
Mitarbeiteranzahl 5.000 plus.
Okay.
So, also wirklich, wirklich große, wie heißt denn das? Im Englischen würde ich sagen Corporates, like die, also große Enterprises. Das ist auch Englisch. Verdammt, ich fällt kein deutsches Wort dafür ein.
Konzerne. Großunternehmen und Konzerne.
Ja. Großunternehmen, Konzern, genau. So. So, und da zum Beispiel bin ich auch über Safe gestolpert und in 2013, das weiß ich noch ganz genau, da war ich auf der Azure-Konferenz in Nashville, in Tennessee, in den Staaten. Und da gibt es auch immer so eine Ausstellung. Also das heißt, wenn du auf solchen Konferenzen bist, dann gibt es ja immer so einen Ausstellungsbereich, wo dann, keine Ahnung,
Tool-Anbieter messeartig
hier entstanden. Ja. Messeartig, genau so. Ja. Und dann bin ich halt auch über die Messe dort spaziert und ich habe mich sowas von umgeschaut, weil so ziemlich jeder Tool-Hersteller hat irgendwas angeboten mit Safe.
Aha.
So, und da war ich sehr erschüttert. Und dann
erschüttert?
Also erschüttert im Sinne von, mein Gott, was.
Wo kommt das jetzt her?
Wo kommt das auf einmal her? Weil das wirklich für mich so auf einmal so aus dem Nichts kam. Ich hatte da vorher auf Twitter, man hat so Safe mitgekriegt hier und da, aber dass es so stark war, das hätte ich noch nicht gedacht. Ne?
Okay.
So. Und dann waren so viele Sessions auf dieser agilen Konferenz, die sich irgendwo um Safe gedreht haben. Entweder nur am Rande oder aber der Dean Leffingwell, der Safe Safe erzeugt hat, gebaut hat. Mhm. Oh, Worte. Der hatte da auch eine Keynote gehalten und. Also es war extrem safe-lastig, die ganze Konferenz so. Und dann bin ich halt wieder zurück und habe halt gedacht, okay, erstens, du solltest dich mit Safe auseinandersetzen, weil wenn das so in dem Markt im Markt gerade drin ist, dann solltest du als agiler Coach was darüber wissen. Und als ich mich dann mehr mit Safe auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, boah, nee, da willst du eigentlich gar nicht so viel drüber wissen. Was gibt's denn für Alternativen? So. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt Alternativen rausgesucht und darüber gelernt halt, was es darüber zu lernen gibt. Und habe das auch zusammengebracht, mache da selber Vorträge drüber, um bei Kunden auch, um denen halt zu sagen, okay, guck mal, es gibt nicht nur Safe, es gibt auch, und dann habe ich hier einen ganzen Strauß von anderen Methoden.
Okay, dann brennt es mir jetzt aber wirklich auf der Seele, was ist Safe und was sind deine Probleme damit?
Also ich kann dir erstmal erzählen, was Safe ist.
Ja, bitte.
Ich versuche das so. Also ich bin da vorbelastet. Safe ist absolut nicht mein, was ich empfehlen würde.
Ja.
Und
niemanden oder nur deinen Kunden nicht, weil du noch nicht den richtigen Einsatzpunkt gefunden hast.
Also wenn der Kunde tatsächlich mich angeheuert hat, dann würde ich mit ihm kein Safe machen.
Okay, gut.
So, einfach auch, weil ich weiß, er hat mich ja. Ich kann ihm tatsächlich etwas anderes auch näher bringen.
Okay.
Und wenn ich mich darum kümmere, dann glaube ich auch, dass das würde besser sein als das, was wir mit was er oder mein Kunde damit Safe machen könnte.
Das ist echt spannend. Also was ist Safe?
Moment, ganz kurz.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass ich es überhaupt nicht empfehlen würde. Das Ding ist, wenn ich andere Kunden sehe, zum Beispiel auch es gibt mehrere von diesen 5.000 plus Mitarbeiterkonzernen hier in Australien, wenn ich mit denen mal auf Konferenzen oder auf Meetups oder so zusammenkomme, dann sagen die, würdest du das denn überhaupt nicht empfehlen? Dann sage ich, nee, Moment, wenn du da Wert draus ziehst, wenn es wirklich wertvoll ist an der einen oder anderen Stelle für dich, dann also mein Segen hast du, das zu machen. Ne? Das ist, wenn du da Wert drin siehst. So. Wenn ich dann mehr mit denen ins Gespräch komme, merke ich aber auch, boah, du könntest deutlich mehr Wert haben für deutlich weniger Investment. Ne?
Okay.
Naja, so, also deswegen sage ich immer, ich würde es nicht komplett nicht empfehlen, aber es ist schon, die Skala, auf einer Skala ist es, ich habe tatsächlich eine Skala dazu, aber auf der Skala ist es ist sehr weit unten angesiedelt.
Sehr cool.
So, was ist safe?
Was ist safe?
Also, safe ist entwickelt worden vor ein paar Jahren von Dean Leffingwell. Wie gesagt, Dean Leffingwell kommt aus dem IBM-Umfeld und Dean Leffingwell war einer derjenigen, die auch den Rational Unified Process entwickelt haben.
Aha, okay.
So, und böse Zungen behaupten, das ist RUP 2, also Rational Unified Process RUP. So, das ist halt, altes RUP in neuen Schläuchen, ne? So in der Richtung. So, okay. Und also das geht so in die eine Richtung. Ne? So. Das andere ist, also die Beschreibung, die Idee dahinter ist halt, es ist eine agile Landschaft, die sich aller möglichen agilen Techniken bedient oder aller möglichen Methoden bedient. Da ist Kanban drin, da ist Scrum drin, ist Extreme Programming drin, da ist DevOps mit drin und wirklich jede Menge anderer Kram. Das sind jetzt nur die großen Ideen, die da vermanscht wurden in einem. Und das gibt's wirklich, das sogenannte Big Picture.
Und jetzt müsste Deutschland eigentlich nochmal eben 5 Tore geschossen haben wegen diesem Buzzword-Burst. Aber das Spiel ist zu Ende, es ist 2-2 ausgegangen.
Boah, krass. Nicht schlecht, 2-2. Ja, das ist super. Das freut mich aber.
Sehr schön. Okay.
Die Buzzwords, aber wirklich, also es gibt wirklich eine Grafik, die nennt sich das Scaled Agile Framework Big Picture. Und das heißt übrigens auch SAFe. Ne? SAFe heißt Scaled Agile Framework.
Aha.
Dass sie es SAFe, also sicher, genannt haben, ist ein absoluter Marketing-Hammer. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Erfolg von SAFe ist zu einem Großteil auch mit diesem Namen zu tun. Oder mit dem Bild, was es vermittelt, auch über diesen Namen.
Nobody ever got fired for playing SAFe.
Ja, richtig, genau. Und das ist also das ganze Modell wird so aufgebaut, dass es extrem attraktiv gemacht wird für höhere Manager.
Aha,
okay. Also das ist auch das, worauf SAFe abzielt. Also SAFe, du kannst SAFe nicht machen in einem kleinen Unternehmen. Du kannst SAFe sogar in sehr vielen mittelständischen Unternehmen nicht machen. Die haben die kleinste Einheit bei SAFe im Sinne von Mensch, ist tatsächlich nicht das Scrum-Team, sondern der sogenannte Agile Release Train. Okay. Ein Agile Release Train sind mindestens 50 Leute und besteht aus mindestens 5 Scrum-Teams. So, kann groß oder größer werden bis zu 125 Leuten. Also da steckt so diese Dunbar-Nummer dahinter, ob du die kennst. Die Menge an sozialen Kontakten, die du als einzelner Mensch gut beherrschen kannst.
Sind 120 Leute, ne? Irgendwie.
50 bis 125 oder je nachdem welche Quelle, also manchmal auch 50 bis 150 und so. Wobei ich nicht, also das ist auch schon so ein Kritikpunkt, den ich bei SAFe habe, wenn SAFe seinen Agile Release Train mit 50 bis 125 Leuten macht, was ist denn mit den ganzen sozialen Kontakten, die Menschen noch außerhalb ihrer Arbeit haben? So, also das haut nicht ganz hin für mich. Also,
ja.
Ja, so. Aber okay, das sind kleinere Sachen. So, wie gesagt, du kannst SAFe gar nicht einsetzen in einem kleinen Unternehmen. Und das ist noch ein anderer Kritikpunkt dann von mir und der ist weitaus größer. Es heißt zwar Scaled Agile Framework, aber was du letztendlich bekommst mit diesem Big Picture ist eine Blaupause, die du auf ein Unternehmen stülpst, ohne evolutionär irgendetwas zu machen. Also du fängst halt schon an mit diesem Agile Release Training. Du suchst dir deine 5 Scrum-Teams aus. Wenn du vorher kein Agile gemacht hast, dann fängst du gleich mit mindestens 5 Scrum-Teams an, mit mindestens einem Agile-Release-Train. Und normalerweise hast du ein Portfolio-Management mit Kanban noch da drüber gestülpt. Das heißt, du nimmst auch das höhere Management nimmst du gleich mit. Du hast wahnsinnig viele Rollen, die du besetzen kannst, aber nicht musst. Und einige solltest du aber besetzen. Und das ist ein Riesenapparat, der da in die Unternehmen gefahren wird.
Das klingt auch gar nicht notwendigerweise agil. Also es klingt nach sehr viel Prozess und wenig Anpassbarkeit.
Und das ist auch eines der Kritikpunkte von sehr vielen anderen Leuten. Das ist halt sehr nach diesem, nach der Blaupause, die du halt kopieren sollst in deinem Unternehmen ist. Wenn du jetzt mit den, also ich habe tatsächlich mich wirklich intensiv mit Safe auseinandergesetzt. Ich habe den unter anderem den viertägigen Safe Certified P.
Irgendwas.
Ich glaube, irgendwas. hab ich gemeint. Vier Tage setzt du dich auseinander mit einem deren von deren Trainer. Und das war der Mark Richards. Und ich habe höchsten Respekt vor Mark Richards. Das ist ein richtig feiner Kerl. Und habe mich mit dem dann auseinandergesetzt. Und habe den richtig gegrillt, auch in dem Training, weil ich halt meine ganze Kritik loswerden wollte. So. Und,
der Arme.
da ist. Ach, da. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Safe setzt halt enorm viel voraus und will halt sehr attraktiv werden, auch für bestehende Strukturen. Und das ist etwas, was ich sehr anzweifle, ob das der richtige Weg ist. Also, wenn du agil werden möchtest, dann musst du Veränderungen in deinem Unternehmen zulassen. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn du vorher noch nicht agil warst. Wenn du schon agil bist, mein Gott, dann ist das keine große Veränderung, dann brauchst du aber auch sowas wie Safe nicht unbedingt, weil du bist ja schon agil.
Ja.
Also wenn du Safe selber sagt quasi, hey, du kannst quasi deine Organisation nehmen, wie du sie jetzt gerade hast, und sie etwas agilisieren. So, zum Beispiel gibt es für so ziemlich jede Rolle, die du in deinem Unternehmen hast, sei es Projektmanager, sei es das Produktmanagement, sei es das Release-Management, sei es das, also stell dir irgendeine Rolle vor, die du in einem konservativen Unternehmen jetzt schon hast, und Safe würde einen Platz dafür haben. So, okay. Also damit machen sie es sehr attraktiv halt. Du musst halt keinerlei Veränderungen, wenn es um Rollen geht oder so, machen, ne? Weil Safe, die kümmern sich schon darum. So. Das andere Ding ist, Safe ist so ein Sammelsurium an, also halt so viel intern, also ich meine, Extreme Programming, DevOps, Kanban und Scrum, das waren nur die ganz großen Sachen, die es vereinnahmt hat, hat so viele Sachen da drin, dass du eigentlich nicht alles gleichzeitig anfangen kannst oder gleichzeitig ausrollen kannst. Safes Antwort dazu ist, hey, dann nimm doch nur das, was tatsächlich für dich auch funktioniert. Und dann stehe ich vor dem, das ist für mich wirklich ein Blocker im Kopf, weil alle agilen Methoden, die ich kenne, basieren auf dem Prinzip, dass sie nur das Notwendigste beschreiben und alles andere dir überlassen, wie du es entsprechend anpasst in deinem Unternehmen. Also zum Beispiel, nehmen wir Scrum, weil du das vorhin so schön beschrieben hattest. Scrum sagt, es ist ein bewusst offengelassenes Framework, und bei offengelassen meinen sie, es ist nicht komplett alles ausdefiniert. Wie du zum Beispiel die eigentliche Entwicklung machst oder so, ist weitestgehend dir überlassen. Mhm. Es gibt halt wirklich nur dieses Framework mit ein paar Meetings, mit ein paar Rollen. So, alles andere musst du selber rausfinden.
Bewusst unvollständig, so. Weil du eben dran arbeiten sollst.
Richtig, genau. So. Scrum sagt halt, okay, wenn du Scrum machen möchtest, dann solltest du aber auf jeden Fall diese Praktiken, die wir dir sagen, die du machen sollst, die solltest du auf jeden Fall machen. Also komm nicht auf den Trichter oder so und schmeiß die Retrospektive raus, weil das hat unvorstellbar schreckliche Konsequenzen. Das würde ich auch, in den meisten Fällen würde ich das auch unterschreiben. So. Ja. Während Safe jetzt aber sagt, hey, guck dir an, wir haben so viel zusammengetragen, na klar kannst du das nicht alles auf einmal stemmen, weil es ist viel zu viel, entscheide du doch einfach, wie du das dann am besten anpasst.
Okay. So.
Und dann frage ich mich auch, okay, wenn, also entweder die Organisation ist noch sehr unerfahren, was agil angeht, dann haben die einfach hat diese Organisation nicht die Kapazität, nicht die Reife, um zu entscheiden, was sie denn brauchen und was nicht.
Mhm.
So. Wenn die Organisation schon reifer ist, was agil angeht, dann brauchen sie wahrscheinlich Safe nicht, weil, mein Gott, die können dann selber quasi entscheiden, was sie hinzunehmen oder wie sie ihren Prozess verändern, um besser zu werden. Also, ja, das ist passt nicht so dolle. Ne?
Ja. Okay.
Ja, so, also das ist, Entschuldigung, ich bin sehr,
emotional, sehr aber das ist toll.
Was
also
Safe
ich,
angeht.
So. Hier ist endlich mal was los in diesem Podcast. So. Geht ja sonst manchmal eher trocken hier zur Sache.
Ja. Herrlich. Ja, so, also das ist Safe auf der einen Seite. Und dann gibt es halt, wie gesagt, was ich sonst noch näher erforscht habe, das ist halt, es gibt etwas, das nennt sich DAD, D-A-D.
Aha.
Heißt Disciplined Agile Delivery. Das ist noch eine große Methode. Böse Zungen behaupten, Disciplined Agile Delivery ist eigentlich sowas wie Safe, haben nur nicht so einen coolen Namen, deswegen sind die nicht so berühmt.
Hey Dad.
Also hab ich gehört von. Ja. Ist sehr ähnlich zu Safe. Funktioniert allerdings tatsächlich, dass du tatsächlich skalierst. Weil, also du kannst es so weit runter brechen, dieses Dad, dass es tatsächlich mit einem einzigen Team funktioniert. Mhm. So. Aber das ist auch das eines der wenigen guten Sachen, die ich darüber sagen kann. Aber wobei ich Dad wirklich, ich bin noch nicht gut, ich bin damit noch nicht direkt in Kontakt gekommen. Ich kenne keine Firma, die Discipline Agile Delivery hier in Australien macht oder in Deutschland. Und es ist, ich kenne es nur von Firmen, die das in den USA machen. Und mit denen bin ich nicht in Kontakt. Von daher mit Vorsicht zu genießen, was ich hier sage über Dad. So, ja. Kommt allerdings, und das finde ich sehr interessant, ich schaue mir immer gerne an, wo die denn herkommen, aus welchem Umfeld, wo die gebaut wurden quasi, diese Frameworks oder diese Methoden. Und auch da ist wieder IBM steckt dahinter, was ich ganz lustig finde. Also der Scott Emler, der hat das entwickelt. Der hat auch, ganz lustig, der hat eine Reihe von Sachen schon gemacht. Also zum Beispiel Agile Data hat er gemacht, Agile Modeling und er hat auch an dem Unified Process mitgearbeitet. So, und alle diese drei Sachen sind auch in Dad mit drin. So.
Agile Modeling, also, spannend.
Ja.
Ich habe mal ein Paper geschrieben über Extreme Modeling. Das war auch völliger Quatsch.
Ich sag nicht, dass Agile Modeling kein Quatsch ist. Also, da steckt
aber Extreme Modeling
gute Sachen drin. Aber. Ah, okay, cool. Naja, so, das ist Dad. So, dann gibt es von Ken Schwaber und er arbeitet zusammen mit Gunther Verheulen. Arbeiten zusammen unter Ken Schwabers Scrum.org Dach. Das nennt sich Evidence-Based Management. EBMGT. Keine Ahnung, ob die das so wirklich aussprechen. Ich glaube, sie nennen es einfach nur Evidence-Based Management. Ich glaube, die Abkürzung so wie Dad oder Safe funktioniert da nicht. Die Idee ist tatsächlich anders. Die sagen halt, dass du solltest messen. Zuerst eine Reihe von Messungen durchführen, dann solltest du eine Diagnose durchführen oder also von denen durchführen lassen. Und dann solltest du aufgrund dieser Diagnose dich quasi über Inspect and Adapt solltest du dann dich verbessern.
Über eine Analyse dieser beiden Leute, also Ken Schwaber und dem Verheugen. Oder?
Ja, also plus die haben, also das ist auch noch so eine Sache von der Kommerzialisierung her. Also Safe ist mit Abstand die kommerzialisierteste Marke. Wird ziemlich in den Markt reingedrückt. Dad hat.
Das heißt, die Schulungen kosten viel Geld wahrscheinlich.
Und die Schulungen kosten viel Geld. Es ist ein großes Zertifizierungsprogramm dahinter aufgebaut worden. Es ist Software unterstützt. Also keine Ahnung, ob das jetzt Rally ist, Vision One oder wie sie alle heißen. Die haben alle Unterstützung für Safe im Angebot. Und Safe, weil das eben auch so prozesslastig ist, kannst du wahnsinnig toll unterstützen mit einem Tool. Und du kannst wahnsinnig viel Kohle damit machen. Ne? Also von daher wird das auch von diesen von diesen Firmen sehr in den Markt reingedrückt, weil die eben auch damit sehr viel Kohle machen können.
Ja.
Also Safe ist damit Abstand die kommerzialisierteste Marke. Dad ist einiges kommerzialisiert, was du da machen kannst. Evidence-Based Management geht so. Aber es ist ja prinzipiell nichts falsch daran zu sagen, hey, ich habe die Erfahrung, ich habe sehr viel Erfahrung mit agilen Teams, in großen Landschaften. Und hier ist das, was ich dazu aufgeschrieben habe. Ich nenne es mal Methode oder Framework. Und wenn du darüber mehr wissen willst, hey, also ich arbeite als agiler Coach und du kannst mich dafür anstellen. Also so schnell.
Na klar, Geld verdienen an sich. Ja. Geld verdienen an sich ist ja auch nichts Unanständiges. Das müssen wir alle irgendwie.
Genau. Ja. So. Aber die Art und Weise, wie Geld verdient wird bei den einzelnen Methoden, ist halt deutlich unterschiedlich. Ne?
Okay.
Ja. Naja, so das Evidence-Based Management, das heißt übrigens Evidence-Based Management, weil sie halt sagen, dass du möchtest, was du misst, sollte eigentlich nur der direkte, sie nennen es Direct Evidence und nicht nur Circumstantial Evidence. Was heißt das Circumstantial auf Deutsch?
Umstände
halber. Umschreibende. Umstände halber, ja. Ne? So, also zum Beispiel ein Beweis auf Umstandsbasis. Ist das ein gutes Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, was ich meine.
Ich hoffe.
Wäre zum Beispiel, machst du alle deine Scrum-Meetings? Ne? So, also würdest du zum Beispiel in einem Unternehmen mit zehn Scrum-Teams würdest du eine Messung durchführen, wie gut machst du Scrum, und du würdest das machen aufgrund dessen, wie gut du zum Beispiel deine Scrum-Meetings machst, dann wäre das wahrscheinlich nicht sehr zielführend. Mhm. Ne? So, weil tatsächlich kann das Team sehr gut sein, diszipliniert
seine Meetings durchführen.
Nee, gar nicht. Also vielleicht mal ist es vielleicht so. ziemlich scheiße, was Meetings angeht, aber Aha. Es ist sehr gut zum Beispiel, um Wert zu erzeugen für den Kunden.
Okay.
Mhm. Ne? So. Und sie liefern auch regelmäßig und sie verbessern sich auch regelmäßig. So, und das sind tatsächlich die drei Sachen, die Evidence-Based Management überprüft. Wie genau sie das überprüfen, mit welchen Fragen, weiß ich nicht. Die eigentliche Messung ist geheim. Mhm. Das ist deren Geheimnis. Und ist auf jeden Fall nicht veröffentlicht, sagen wir es mal so. Ich habe nichts darüber online oder von Trainern finden können.
Okay.
So, aber was sie messen auf jeden Fall ist Time to Market, der Wert, der produziert wird, und wie gut sie sind da drin was Innovation angeht. Ne? Also das generelle Verbessern.
Ja.
So, und das Ganze wird gemessen, in eine einzige Nummer reingepasst, der sogenannte Agiler Index. Und ich sehe jetzt schon, dass das so ein Pinkelwettbewerb wird unter den großen Firmen. Ne? Hier, meine agile Nummer, mein agiler Index ist höher als deiner und so. Ne? Also,
okay.
Ja. so, aber aufgrund dieser, also die Idee ist tatsächlich, anhand einer einzigen Nummer zu sehen, also heute hatte ich eine 80 und nächstes Jahr möchte ich mich gerne verbessern. Und wenn ich nächstes Jahr nochmal messe, dann sollte da hoffentlich etwas mehr als 80 rauskommen, vielleicht eine 82 oder so. Und dann kannst du halt auch sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Geld da reingepackt, wir haben uns auf einer Skala von 0 bis 100 haben wir uns von 80 auf 82 verbessert, und damit kostet uns ein Prozentpunkt so und so viel Kohle, und das haben wir tatsächlich dabei rausgekriegt. Ne? So. Mhm. Ja, das ist Evidence-Based Management. Soll ich noch weitermachen?
Oder gerne. Also wenn du da noch mehr Beispiele kennst,
ja.
Scheint ein, also vielleicht hören wir so bei zwischen 10 und 15 auf, aber ich weiß nicht, wie viel noch kommt.
Nee, so viele sind es dann doch
nicht. Okay,
so.
Ja, dann her damit.
Dann ist da noch ein eins, wo ich nicht genau weiß mittlerweile, ob es ein Scaling Approach ist, ein Scaling Agile Approach ist oder nicht. Das ist das sogenannte Enterprise Transition Framework. Da steckt auch eine deutsche Firma hinter, Agile 42. Und ich bin mit einem der Leute, die das entwickelt haben, der Martin Kearns, der wohnt hier in Melbourne. Und ungelogen, ich bin seit einem Dreivierteljahr sind wir auf Twitter, schreiben uns Direct Messages, so alle zwei Wochen, und geben uns gegenseitig Termine durch, so nach dem Motto, hey, ich bin dann und dann bin ich in der Stadt, wann bist du denn in der Stadt? in der Hoffnung, dass wir uns endlich mal zu einem Kaffee treffen können. Und es wäre so großartig, das endlich mal machen zu können, weil Martin war ziemlich, auf Englisch sagt man angepisst, auf Deutsch sagt man das auch. Als ich das Enterprise Transition Framework beschrieben habe als einen Skalierungsansatz. So. Anscheinend stimmt das nicht. So. Ich habe den Eindruck gewonnen von meiner Recherche, dass es ein Scaling Approach ist. Sie sagen, es ist ein Enterprise Transition Framework, ETF. Und sie möchten gerne, also es ist ein Prozess, der mit ihren Worten eine Organisation dabei unterstützt, bei ihrem Prozess dabei unterstützt, mehr agil zu werden. Mhm. So. Die haben einen Lifecycle etabliert, und der auch mit einem agilen Piloten anfängt. Sie bilden interne Coaches aus. Sie sind unabhängig von der Organisationsgröße, wo sie das machen. Und es erinnert mich sehr, oder als ich das ursprünglich recherchiert hatte, das hat mich sehr an dieses Evidence-Based Management von Ken Schwaber erinnert, weil es eben auch eine Assessment-Phase hat, dann hattest du eine Strategiephase und dann gibt es so eine Rollout-Phase, also und dieses Apply, Inspect, Adapt aufgrund eines, ich messe etwas und dann versuche ich mit einer diese Zahlen quasi zu verbessern. So habe ich es halt verstanden. Was ich von Martin Kern soweit verstanden habe, ist, dass man eigentlich jede agile Skalierungsmethode da quasi reinsetzen kann, so ungefähr. Also wenn du dieses Enterprise Transition Framework mit zum Beispiel SAFe machen möchtest, dann könntest du das tun. So habe ich das bislang verstanden. So. Also das ist das. So. Dann, wie gesagt, gibt es LESS, hatten wir schon drüber gesprochen.
Ja.
Vielleicht noch einen Nachschlag. LESS bis vor 2 Monaten war es einer meiner Lieblings-Frameworks, was die agile Skalierung angeht. Und sie haben mittlerweile ein großes Zertifizierungsprogramm ausgerollt. Und also das Buch ist rausgekommen. Das Buch ist sehr auf Anfängerniveau geschrieben. Also sie versuchen extrem viel da drinnen zu beschreiben, was ich überflüssig finde. Also aus meiner Sicht sollte agile Skalierung da anfangen, wo zum Beispiel, wo Scrum aufhört, ein Team zu beschreiben. Ja. Ja? So als Ergänzung quasi dazu. Mhm. So, was sie aber machen, ist, sie beschreiben tatsächlich sehr viel auch auf Team-Level, so was eigentlich Scrum-Domäne wäre. Ja. So, aber sie sagen halt, mein Gott, wir hatten halt so ein Buch noch nicht im Angebot. Wir haben das Buch, was für die Fortgeschrittenen ist, das haben wir schon längst geschrieben in 2006. Dieses Buch sollte mehr für Anfänger sein, damit wir auch wirklich Leute von ganz, ganz, ganz vorne abholen. So ungefähr.
Okay.
Naja, und damit steigt halt die Kommerzialisierungsrate einfach. Ne? Also die versuchen halt auch jetzt deutlich mehr Geld damit zu machen.
Ja.
So. Was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber es hat immer so ein Geschmäckle, sagen wir es mal so.
Ja, ja gut.
Ja, dann gibt es...
Und jetzt ist es nicht mehr dein Lieblingsansatz mehr?
Also von den ganzen, sagen wir es mal, die ganzen strukturierten Sachen, die es da draußen so gibt, wie zum Beispiel Dead, wie Safe, wie Less etc., ist Less mit deutlich mehr Abstand mein Liebling.
Immer noch dein Favorit.
Aber aber es gibt unstrukturierte Ansätze. Und zu einem könnten wir jetzt kommen, das wäre Spotify.
Aha, okay. Ach gut, und das ist quasi der Unterschied. Bei einigen hast du so ein Framework, an dem du dich festhältst und von dem du möglicherweise auch nicht abweichen solltest, wenn du dabei bleiben willst.
Genau, richtig. So, und die anderen sind die unstrukturiert, was ich unstrukturiert meine, sind eher sind eine Menge Geschichten, eine Menge Ideen und sehr viel Inspiration.
Okay.
Aber nichts, was du eins zu eins, ich meine, auch die großen Frameworks, die kannst du einfach nicht eins zu eins so übernehmen. Die musst du alle anpassen, ne? So, aber gerade was Spotify sagt halt, mein Gott, das ist mir relativ egal, wie ihr das macht in euren Unternehmen. Wir beschreiben ja einfach nur, was wir machen bei unserem Unternehmen und würden gerne nette Diskussionen mit euch haben darüber, wie ihr das findet. Und vielleicht habt ihr Anregungen, wie wir das besser machen können.
Also,
die gehen gar nicht erst mit dem Ansatz raus, jemanden das zu predigen oder so. Ne?
Was interessant ist, denn sie haben es ja gepredigt. Sie haben da eine Veröffentlichung gemacht. Die findet man relativ leicht, wenn man nach Spotify Scaling Agile sucht. Da findet man so ein PDF, wo sie drin beschreiben, was sie gemacht haben. Ich habe allerdings auch letztens gehört, dass sie sich schon dagegen wehren, dass es überhaupt der Spotify-Ansatz genannt wird, weil es soll eben kein Framework werden.
Entschuldige, wenn ich das falsch ausgedrückt habe oder wenn ich das nicht klar ausgedrückt habe. Ja, sie haben es rausgebracht. Sie haben sehr viele gute Videos darüber gemacht. Also gerade Henrik Nieberg ist wirklich sehr, sehr gut, was das angeht, den Skalierungsansatz von Spotify zu beschreiben. Die sind auf mit mindestens 3 Leuten, wie gesagt, Henrik Nieberg, dann Anders Everson und Joachim Sunden. Die drei sind für eine ganze Zeit lang ständig auf Konferenzen unterwegs gewesen mit dem Ansatz. So, aber das machen die, erstens sind das die agilen Coaches, die natürlich das auch für Eigenmarketing machen. Ne? Also Spotify ist sehr eng mit Henrik Nieberg verbunden mittlerweile, im Sinne von der ganzen agilen Landschaft. Und Henrik wird auch, ne? Also wird von anderen Leuten beauftragt, weil er eben so viel Erfahrung hat mit Spotify auch. Das ist natürlich eine Sache. So. Aber die sind nie dahin gekommen und haben gesagt, okay, und jetzt zertifizieren wir euch in dem Spotify-Ansatz. Und weißt du, oder es gibt noch nicht mal ein Buch darüber oder so. Also wo man jetzt hingehen könnte und sagen könnte, okay, ich bezahle 50 € dafür, für dieses Buch, damit ich danach mein Unternehmen so umbauen kann oder so. Alles, was über Spotify, was darüber zu lesen gibt, ist frei verfügbar. Und von daher ist, das meine ich mit, das ist so dieser unstrukturierte Ansatz. Sie haben es einfach nur rausgegeben und gesagt, ja, natürlich veröffentlichen wir das, aber die Idee ist einfach, wir wollen gerne mit euch darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Wir wollen es einfach teilen mit euch, weißt du?
Das stimmt, das ist
und das, tatsächlich das finde ich anders. Sehr sympathisch.
Ja. Beschreibst du es kurz? Nein. Was ist Spotify oder soll ich das tun?
Ja, nee, mach du bitte. Ich bin schon die ganze Zeit am Erzählen.
Ich wollte dir mal die Gelegenheit geben, ein Stück zu trinken. Ich bin drüber gestolpert, als wir noch bei Xing gearbeitet haben. Und wir hatten halt schon eine agile Struktur und haben den Spotify-Approach nicht wirklich gebraucht. Aber unsere Struktur quasi dagegen abgeglichen. Und sie war tatsächlich relativ ähnlich. Spotify beschreibt eine Matrix-Organisation, die Entwicklungsteams vorsieht, haben dafür den Namen Squad geprägt. Und die Mitarbeiter in den Squads sind aber matrixmäßig organisiert und disziplinarisch aufgehängt im Sinne von Mitarbeiterentwicklung in sogenannten Chaptern. Es gibt dann Chapter Leads, die sind dann quasi die disziplinarisch Vorgesetzten für die Mitarbeiter, die haben aber nicht quasi die Verantwortung dafür, was entwickelt wird, sondern nur, wie sich die Mitarbeiter entwickeln und für den interdisziplinarischen Austausch der Mitarbeiter untereinander. Und die Squads haben eben ganz normal einen Product Owner und eben einen Agile Coach, aber auch die POs und die Agile Coaches sind auch wieder so mit den anderen verbunden. Dann gibt's die Organisation da drüber und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Schlingern, die heißen Tribes, glaube ich, also mehrere Squads sind an einem Tribe organisiert und es gibt einen Tribe Lead, der darauf achtet, dass dieses Tribe, das aus mehreren Squads besteht, also aus mehreren Teams, irgendwie eine sinnvollen Zusammenhang hat. Und dann gibt es noch das Konzept der Gilde, also Guilds, die relativ lose Zusammenschlüsse sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, können sich die Mitarbeiter auch selber diese Gilde aussuchen und deren beitreten oder wir verlassen, je nachdem, wo ihre Schwerpunkte in der Arbeit liegen oder Kerninteressen. Und das sind halt so thematische Zusammenhänge, zum Beispiel spezielle Technologien wie Docker oder Chef oder oder Erlang oder was auch immer gerade irgendwie.
Alle, die an JavaScript interessiert sind, bitte am Dienstag um 18 Uhr da und da melden.
Ja. Genau, ja.
Ja.
So, das ist das, was mir jetzt gerade so, habe ich irgendwas vergessen, was Spotify angeht?
Ja, vielleicht das die grundlegende Idee, warum die sich überhaupt so organisiert haben, das ist, worauf die halt sehr viel achten, ist dieses Dreigestirn von Autonomie. Ich kann das nicht im Deutschen, das ist doof. Autonomy, Mastery, Purpose.
Ja.
So, das ist das, was die eigentliche Idee ist. So, und das basiert auf, also genau diese drei Worte basieren auf dem Buch von Daniel Pink. Sehr empfehlenswert. Das ist Drive. Mhm. The Surprisingly Truth About What Motivates Us. Das ist ja der Untertitel. Mhm. So, und es geht halt tatsächlich um, ne? Also die Idee ist, es gibt nur intrinsische Motivation. Diese intrinsische, also du kannst keinen extrinsisch motivieren durch Geld oder durch keine Ahnung, durch Schulterklopfen oder sonst was, sondern wenn man nur die Umgebung richtig gestaltet und quasi diese innere, die intrinsische Motivation entsprechend Raum gibt, um sich entfalten zu können, was eben die Autonomie wäre, so, dann hast du quasi dann bist du ungebremst auf dem Weg Richtung Mastery. Also Meister in irgendetwas zu werden. Was auch immer das ist, ne? So. Also der Entwickler, der halt besser Entwickler werden möchte oder ein besserer Entwickler werden möchte oder so, der, wenn er nur genügend Autonomie hat, dann kommt er halt dahin, dass er richtig gut wird, ne? Also meisterhaft. Ja. Mhm. So. Das Einzige, was man dafür braucht, also dieses, selbst wenn du die Autonomie hast und du hast diese intrinsische Motivation, etwas zu machen, so, und selbst wenn du sagst, ich möchte ein besserer Entwickler werden, dann brauchst du aber trotzdem noch irgendwo so eine Vision am Ende, ne? So das Licht am Ende des Tunnels, damit du auch auf irgendwo irgendwas hinsteuern kannst. Beim Tunnel wäre es einfach, irgendwo hinzusteuern, das ist eine scheiß Metapher. Okay, aber also du weißt, was ich meine, ja? Also es ist nicht einfach nur ein in irgendeine Richtung loslaufen, sondern es ist tatsächlich gerade von der organisatorischen Sicht her wichtig, dass du auch einen Purpose hast, also eine das deutsche Wort, Mensch.
Zweck oder
Bestimmung, ja, nee, was? Ja, ein Ziel, aber in einem größeren Kontext. Also Ziel, Vision, ne? So ja, etwas, wohin soll denn diese Gesamtorganisation gehen? Und das ist halt sehr wichtig, gerade wenn du sehr viele Teams hast, damit die nicht alle quasi in unterschiedliche Richtungen voneinander weglaufen, so ungefähr. Ne? Also das Bild, was man hat, ist halt alle Teams zusammen und alle strömen halt in unterschiedliche Richtungen voneinander weg. Wenn du halt diesen Purpose hast, wenn du diese Bestimmung hast von dem Unternehmen und das entsprechend auch kommunizierst, dann sollten die alle sollten alle Teams entsprechend gleich ausgerichtet sein zu diesem Zweck hin. Mhm. Naja, und das ist halt dieses Autonomy Mastery Purpose. Und was Spotify halt sagt, ist halt, naja, die resultieren halt in diesen hochperformanten Teams. Ne? Also wenn wenn ein Team nicht eingeschränkt ist durch zu viel Bürokratie, durch zu viel Hierarchie, durch zu viel irgendwas, so, dann ist es halt autonom. Und da, wenn es halt diese autonome Freiheit hat, dann kann es halt selber entscheiden, die besten Entscheidungen treffen, um das Produkt, was sie denn machen, oder das Teil des Produktes, an dem sie arbeiten, um das halt nach vorne zu treiben und richtig gut zu machen. So, wenn ich dann noch, wie Spotify, wenn ich dann noch eine Vision habe für das Gesamtunternehmen, ne? Also die Musik der Welt zum Stream jedem zur Verfügung zu stellen. So, wenn ich diese Vision noch ein bisschen besser ausdrücke, als ich das gerade getan habe, so, dann sollten alle Teams quasi an einem Strang ziehen. Und im Englischen sagt man halt dieses Alignment, ne? Mhm. So, sollten halt alle ausgerichtet sein hin auf eine Richtung. So, und dann kannst du halt sehr autonom in einem Team und auch als Individuum in einem Team unterwegs sein und trotzdem unheimlich viel gebacken kriegen, wie Spotify das vormacht im Moment.
Ich würde jetzt gerade eigentlich ganz gerne nachgucken, wann wir die erste Episode im Agiles Produktmanagement Podcast aufgenommen haben. Denn ich glaube, du hast damals gesagt, dass du immer wieder auf das Agile Manifest kommst und staunst, wie viel Gutes da drin steht. Und das ist mir tatsächlich in den letzten Jahren... Ich glaube, es ist 2,5 Jahre ungefähr her, dass wir es gemacht haben. Und das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Und jetzt gerade fällt es mir wieder auf, denn das, was du da gerade beschrieben hast, das steht ja auch so ziemlich direkt in den Prinzipien des Agilen Manifests drin. Nämlich die besten Architekturen, Requirements steht da zwar leider, das hässliche Wort, und Designs kommen aus selbstorganisierten Teams. Sowie... Ja. Build projects around motivated individuals. Also, dass man halt die Motivation der Individuen in den Vordergrund stellen sollte und die Projekte drumherum bauen sollte. Und wenn man ihnen dann die Umgebung und die Unterstützung gibt, die sie brauchen, und auch das Vertrauen, dass sie ihren Job hinkriegen, dann hat man es sozusagen geschafft.
Mhm. Ja. Bei dieser ganzen Autonomiegeschichte, die ist, ich bin ein großer Fan davon, von Individuen Autonomie gewähren oder geben. Mhm. Der Nachteil davon ist, es gibt einen Nachteil davon, der ist halt, Entscheidungen oder Entscheidungswege dauern länger oder sind länger. Mhm. Wenn du sehr viel Autonomie hast in einem Unternehmen. Ich hatte mich dann auch mit Henrik Nieberg im Oktober drüber unterhalten, da war der hier auf der Scrum Australia in Sydney. Mhm. Und er hatte gesagt, das ist schon was, wo auch Spotify dran knabbert. Dass tatsächlich einige Entscheidungen, da fragt man sich zumindest im Nachhinein, hätte es nicht einfacher gehen können? Hätte man nicht einfach sagen können, komm, lass uns jetzt links rum gehen, wir müssen nicht lange quatschen darüber, ob links oder rechts rum, sondern ne, hätte einfach irgendjemand entscheiden können und dann wäre es schon gut gewesen. Das war abzusehen. Dass man diese Entscheidung nicht so lange hätte rauszögern müssen. So. Und das sehe ich auch. Also je mehr Autonomie du gewährst in Teams, in Unternehmen, in für Individuen, desto länger sind die Entscheidungen. Und diese retrospektive Kohärenz, dieses im Nachhinein ist man immer schlauer, ne?
Ja, also,
Das erwischt einen doch öfter dann.
Okay.
Das ist tatsächlich der oder ist einer der genannten Nachteile, wenn es darum geht. Ich sehe allerdings keine echte Alternative dazu. Also die Alternative, was wäre die Alternative in dem Sinne von, im Nachhinein kann ich zwar sehen, ja, das wäre einfacher gewesen, hätte jemand entscheiden können, linksrum. So, hätte der aber tatsächlich entschieden, linksrum, dann wäre diese ganze Diskussion um links oder rechts wäre nicht entstanden und dadurch hätte keiner was gelernt fürs nächste Mal, ob jetzt links oder rechts besser gewesen wäre. So, und wer weiß denn von vornherein, ob links oder rechts besser gewesen wäre? Nur weil man es im Nachhinein so sehen kann, heißt ja nicht unbedingt, dass man es vom Vorhinein sehen kann. Und das ist halt etwas, was die Komplexitätstheorie halt lehrt. Ne? Also gerade in komplexen Umgebungen kannst du von vornherein nicht sagen, ob links oder rechts besser gewesen wäre. Im Nachhinein kannst du feststellen, links wäre auf jeden Fall besser gewesen und jetzt können wir auch genau sehen, warum.
Und immer, wenn Menschen beteiligt sind, handelt es sich automatisch um komplexe Systeme.
Das ist eine Sichtweise, ja.
Davon bin ich relativ fest überzeugt.
Gut. Dann, okay, wenn das Spotify wäre, dann habe ich noch zwei andere.
Okay, cool. Eins. Auch wieder unstrukturierte?
Ja. Auch so unstrukturierte, ja.
So. Okay.
Und dann habe ich auch noch ein paar, die sind ganz neu. Die sind so neu, dass da wirklich noch nicht viel drüber geschrieben wurde und vielleicht kommen die mal ins Leben oder so. Vielleicht interessiert das ja auch, keine Ahnung. Lass uns die zwei erstmal machen, die unstrukturierten, und dann sehen wir weiter, ja? Mhm. So, das eine ist tatsächlich, kommt aus Deutschland, und das ist, nennt sich Scaled, und ist ein rekursives Akronym. Ich habe das rausgesucht aus Wikipedia, aber ich fand es total, total toll. Also Scaled bedeutet, also Scaled steht für Scaled Agile Lean Development.
Okay, so ähnlich wie GNU is not Unix.
Ja, ja, genau, richtig, genau. Sehr schön. Da kommt der Nerd-Faktor hier zu tragen, das ist doch gut.
Ja.
Die Idee ist ähnlich wie bei Spotify, Autonomie. Autonomy, Mastery, Purpose. Und es ist tatsächlich nur ein Satz an Prinzipien. Also, und wenn ich sage nur, dann meine ich das mit dem größten Respekt, weil die Prinzipien sind wirklich sehr, sehr gut. Das sind halt, die Prinzipien sind organisiert in unterschiedlichen Kategorien. Also was heißt denn, ein ich versuche gerade zu übersetzen, excited customer. Was ist excited? Ein aufgeregter Customer, ein aufgeregter Kunde.
Begeisterter
Kunde, ne? Kunde. Ja. So. Dann der fröhliche und produktive Mitarbeiter, dann globale Optimierung, dann unterstützendes Leadership, Führung, unterstützende Führung, so, und dann noch ständige Verbesserung, also dieses typische Continuous Improvement. So, und das ist eine Ansammlung von Prinzipien. Und die Verfasser von Scaled sagen halt letztendlich, wenn du skalierst, dann achte auf diese Prinzipien und versuche dich innerhalb dieser Prinzipien oder an diesen Prinzipien zu orientieren. So. Natürlich, und deswegen sage ich auch, es ist ein unstrukturierter Ansatz. Es bedeutet halt nicht, du musst dieses Tool einsetzen, du hast dann das Meeting und dieses Meeting sollte so und so lange sein und das Team hat die und die Größe und. Das wäre halt diese Struktur, das Vorgegebene. Ja. So, die Prinzipien sind wirklich mehr so Richtlinien, an denen man sich orientiert. Wobei du aber zum Beispiel sehr gute Retrospektiven aufgrund von Prinzipien halten kannst. Du in der Retrospektive zum Beispiel machst du einen nochmal deutlich, das sind die Prinzipien. Und dann sagst du zum Beispiel, glaubt ihr denn, wie weit haben diese Prinzipien verfolgt? So, und dann werden halt vielleicht ein, zwei Prinzipien überhaupt nicht genannt. So nach dem Motto, nee, also das machen wir überhaupt nicht und so. Und dann kann man halt wunderbar, wäre denn etwas, also erstens ist es sinnvoll, dass wir dieses Prinzip auch aufnehmen oder dass wir uns nach diesem Prinzip auch orientieren, wenn es sinnvoll ist, weil es ist eine gute Sache, zum Beispiel einen Kunden zu haben. Und dann, was können wir dann machen?
So, jetzt haben wir gerade ein kleines Leitungsproblem. Ich kann dich gerade nicht mehr so richtig gut verstehen.
Ich höre dich noch gut.
Ah, das ist schön. Hat bei dir gerade irgendeine Software die Leitung zugemacht oder so? Oder ist es einfach nur Skype, was uns hier gerade Strich durch die Rechnung macht? Wahrscheinlich fangen gerade alle Australier an. Ich bin noch da. Du hörst mich anscheinend auch nicht mehr so richtig gut jetzt gerade.
Ja, ja. Wollen wir nochmal neu verbinden?
Das können wir mal kurz machen. Ich hoffe, dass jetzt nicht gerade alle Australier sich das Fußballspiel in HD aus Deutschland runterladen. Und die Leitung geht. Ich rufe dich sofort nochmal an, ja? Ja, das kann passieren, wenn man einen Gast aus Australien live dazuschaltet. Ich hoffe, dass dieser Neustart von Skype jetzt dazu führt, dass die Audioqualität wieder besser wird. Denn so ganz am Ende waren wir noch nicht. Ja, wir könnten uns jetzt alle auf den Kopf stellen. Aha, es gibt ein Freizeichen.
Hallo.
Skype hat ein Freizeichen, habe ich gerade gelernt. Interessant. So, du bist wieder da, das ist schön.
Ja.
Hoffen wir, dass es jetzt gerade ein bisschen stabiler bleibt. Du kannst mich hören?
Ich kann hören.
Und du bist schon wieder, du bist leicht schon wieder leicht abgehackt. Das ist schade.
Versuchst du noch?
Ja, wir versuchen es noch zum Ende zu bringen. Ich glaube, wir sind auch schon relativ dicht am Ende, oder? Also,
zumindest. Also das war Scaled. Eine andere Empfehlung, die ich meinen Kunden auch gerne mal wieder sage, ist niedergeschrieben in einem Buch von Don Reinhardsen, heißt Product Development Flow. Und du bist noch da, ja?
Ja, ich bin noch da.
Jetzt hörst du mich, oder? Super, klasse.
Ja.
Don Reinhardsen, Product Development Flow, und ist letztendlich auch eine Ansammlung von Prinzipien mit einer extremst hohen Informationsdichte in dem Buch. Also das Buch selber ist gar nicht so dick, ich glaube nur 250 Seiten oder so. Aber es ist nicht kein Buch, was man einfach so durchliest, sondern es wirklich anzustudieren. Also ich habe
sehr kondensierte Informationen.
Richtig, genau. Ich habe mir in einem Jahr bin ich durch die Kapitel durchgegangen und habe, glaube ich, alle 2-3 Wochen habe ich ein Kapitel oder so gemacht, aber wirklich studiert. Mhm. Mich dahingesetzt, das ausgerechnet. Er bringt unheimlich viele Rechenbeispiele.
Und Rechenbeispiele? Was wird da gerechnet?
Ja, ja. Jetzt.
Bernd?
Und, ja? Ja.
Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle unterbrechen.
Ja.
Das ist sehr schade, aber die Technik macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und ich kann das hier auf meiner Seite jetzt gerade nicht weiter kontrollieren. Wüsste jetzt nicht, was ich tun kann, um das zu beheben. Deswegen würde ich sagen, ich danke dir erstmal für den Input, den wir haben. Und falls wir jetzt an den Modellen noch irgendwas vergessen haben, führst du das vielleicht, weiß ich nicht. Wo findet man jetzt noch weitere Informationen? Also natürlich wird diese Episode bei mir unter www.agilesproduktmanagement.de veröffentlicht, sogar auch mit Shownotes. Wir hatten ganz fleißige Shownotes-Schreiber den Abend über, also hier ist ja Abend. Da gibt es auch die Möglichkeit zu kommentieren und Fragen zu stellen. Und ich würde mich freuen, wenn wir beide da versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wenn man nicht nur dir Fragen stellen möchte bei mir im Blog, dann sag noch bitte kurz, wo findet man mehr? Du hast auch eine Seite, also Bold Mover.
Ja, aber ich habe insbesondere auch für das Thema, ich habe einen Vortrag, der heißt Comparing Ways to Scale Agile, also die unterschiedlichen Wege vergleichen, um agil zu skalieren. Und da sind die ganzen Methoden, die ich halt untersucht habe oder die ich halt studiert habe, sind da halt alle drin aufgeführt. Und da würde ich einfach, das würde ich verlinken. Den Foliensatz findet sich auf Slideshare, und das sind die ganzen, das sind auch dann Links drin zu, wo finde ich mehr zu den einzelnen Methoden. Und das würde halt sehr gut abdecken, was wir heute auch besprochen haben.
Ja, klasse.
Ja.
Gut.
Und ansonsten natürlich, ich meine, ich bin auf Twitter, auf Facebook, auf wo auch immer, wer auch immer mich was fragen möchte, gerne.
Ja, dann denke ich, war das ein sehr guter Rundumschlag. Wir sind irgendwie bei über 2 Stunden angelangt. das finde ich total klasse. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Bernd. Das ist sehr wertvoll. Also das, hätte ich ehrlich gesagt nicht mal erwartet, dass es so viele verschiedene Modelle da gibt, und total spannend auch zu sehen, wo die sich unterscheiden. Und ich hoffe auch, dass wir mit dem Einführungsteil, wo wir nochmal gesagt haben, was ist eigentlich agil und was heißt da drin zu skalieren, da haben wir bestimmt viele Leute erreicht, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Ja, das würde mich freuen. Cool. Ja, danke das war eine coole Folge. Also cooles Gespräch, das wollte ich sagen.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Ja, klasse. Gut, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Dann machen wir das vielleicht mal wieder. Nächstes Mal vielleicht mit einer anderen Technologie, oder ich komme auf die andere Seite der Erde und wir machen das in Person. Das wäre doch toll.
Da haben wir auch keine technischen Probleme dann, zumindest nicht derart.
Alles klar. Gut. Cool. Dann Bernd, ich wünsche dir einen schönen Tag. Allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören, den Shownotern vielen Dank fürs Mitschreiben und bis zum nächsten Mal. Achso, jetzt wollte ich hier noch das Outro einspielen. Wenigstens das könnte ich noch probieren. Da war ich jetzt gerade gar nicht mehr drauf gefasst.